Heute haben wir zu Gast Tim Niekamp von Visiolab.
Hallo zurück im Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer von datenbusiness.de. Immer wieder freue ich mich hier auf ein Gespräch mit spannenden Führungskräften und EntscheiderInnen aus dem Bereich der Datenwertschöpfung. Und dabei bohre ich gerne nach, ohne dass es zu technisch wird. Und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen, Tim.
Hallo Bernhard, schön, dass du hier bist.
Genau, eigentlich ganz herzlich willkommen. Ja, genau. Ich bin ja bei euch im Büro. Ja. Genau. Schön, dass es klappt, Tim. Wir sitzen in Osnabrück, hier bei euch im neuen Büro. Und ich habe auf LinkedIn gesehen, dass du eine sehr spannende Geschichte dort erzählst, wie du zum Unternehmer geworden bist. Vielleicht fangen wir damit mal an. Wie bist du jetzt zu dieser Stelle CEO, Gründer Visiolab gekommen?
Okay. Ich bin mehr oder weniger in eine Unternehmerfamilie reingewachsen. Mein Opa, da ging es damals schon los. Das war damals auch Gastronomie tatsächlich, so ähnliche Bereiche, in dem wir jetzt unterwegs sind. Mhm. Ist dann sehr früh verstorben. Mein Papa hatte dann seinen Laden irgendwann übernommen. Es war so ein bisschen Transformation. Mein Opa hat die Currywurst nach Osnabrück gebracht. Und weil er dann früh verstorben war, hat bei meinem Vater ein Umdenken eingesetzt. Und mein Vater hat dann einen der ersten rein vegetarischen Restaurants tatsächlich eröffnet.
Wann war das?
Das war schon vor meiner Zeit, also schon über 30 Jahre her tatsächlich.
Okay, krass. Aber jetzt ist ja alles vegetarisch.
Ja, genau.
Das ist ja Mainstream,
ne? Ja, absolut. Das war zu einer Zeit, da wussten die Leute nicht, was ein Vegetarier ist. Ja. Genau, so ging das dann los, hat das auch so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Mein Vater ist irgendwann dann selbstständig geworden, nachdem es die Restaurants nicht mehr gab. Hat so ein kleines Bauunternehmen, Handwerksbetrieb, paar Maler, Reinigungskräfte, Hausmeister und so. Und da bin ich quasi mit angefangen, war schon immer so ein bisschen handwerklich auch unterwegs, fand es immer cool, was mit meinen eigenen Händen zu machen, irgendwas Bleibendes zu schaffen. Und habe auch lange tatsächlich gedacht, ich übernehme irgendwann so die Firma meines Vaters, das war immer so mein Ziel.
Ja. Und, Malereibetrieb.
Ein Malereibetrieb, ja, okay. Genau, Malereibetrieb. Ja. Und habe dann aber irgendwann so gemerkt, so die alte Generation, die neue Generation, irgendwie haben sich meine Interessen verändert und ich wollte gerne noch ein bisschen mehr. Und so bin ich dann schon mit diesen so Startups in Berührung gekommen. Ich wusste eigentlich immer, ich will unternehmerisch auch tätig werden. Ich habe es bei meinem Vater gesehen, diese Freiheit, du kannst dann Urlaub nehmen, wann du willst und du bist dann sehr selbstbestimmt in deinem Handeln. Mhm. Habe ich durch Zufall, hat mich dann ein Kumpel nach Berlin geholt. Es war damals die Firma Weißmaler. Es war Deutschlands größter Online-Maler. Was wir im Prinzip gemacht haben, ist so ein Lead-Generation-Business für Maler. Das heißt, wir haben geguckt, der Kunde kriegt innerhalb von ein paar Minuten Kostenvoranschlag, ohne dass jemand dahin fährt, ohne dass irgendwie Maß genommen wird. Mhm. Haben quasi Algorithmen entwickelt, die uns dann genau gesagt haben, okay, für diesen Kunden kannst du X chargen. Und das haben wir dann in Berlin gemacht, war also damals für mich ein Praktikum, Pflichtpraktikum tatsächlich von der Uni aus und war aber der perfekte Spot für mich, weil ich einfach jetzt irgendwie schon 4 Jahre in dieser Malerindustrie gearbeitet habe. Mhm. Das heißt, auch wenn ich Praktikant war, ich bin von sozusagen diesen 30 Leuten, die dann da waren, bin ich der Einzige gewesen, der schon mal wirklich physisch einen Pinsel in der Hand hatte.
Ich wollte gerade fragen, also du warst wirklich selber an der Wand.
Ich war auch an der Wand, ja, genau, richtig. Ja. Ja,
weil das kann man nicht digitalisieren. Also malen muss man trotzdem offline machen. Ne?
Das ist genau, also, aber alles drumherum. Also, genau, bei Weißmaler war das sozusagen, wir hatten halt natürlich unsere Partnerunternehmen und so, wir hatten noch ein paar eigene Maler, so, gerade in Berlin, die dann die Aufträge gemacht haben. Ja. Genau, aber es war natürlich, ich hatte natürlich einen riesen Vorsprung, weil ich halt diese Materie genau kannte. Ja? Also ich wusste, welche Baustoffe, ich wusste, welche Arbeitsschritte und so weiter und so fort. Also ich konnte sehr, sehr gut dann auch die Leute entsprechend koordinieren, weil ich einfach einen Peil davon hatte. Mhm. Und hat mir natürlich fürs Praktikum super geholfen. Also ich habe im Prinzip, bin als Praktikant auch nur 3 Monate insgesamt am Ende da gewesen, habe dann aber so viel Verantwortung bekommen, dass ich im Prinzip 3 Tage, nachdem ich da gewesen, also angefangen bin, habe ich eigentlich das ganze operative Geschäft mitgeleitet für die Firma, die war ganz, ganz frisch, ich glaube gerade vielleicht 4 Monate alt gewesen, extrem schnell skaliert. Mhm. Und ja, dann war es dann am Ende wirklich so, ich war mehr oder weniger in der operativen Leitung da eingespannt. Und dann war es auch, okay, breche ich jetzt mein Studium ab, bleib dabei Weißmaler oder was mache ich? Irgendwie hat es mich schon in den Fingern gejuckt, weil einfach extrem steile Lernkurve, mit auch extrem vielen richtig guten Leuten zusammengearbeitet. Mhm. Und das kannte ich vorher so noch nicht. Gerade hier aus Osnabrück, da war es immer ein bisschen, sagen wir, waren den Karriereambitionen gefühlt ein bisschen anders. Und hat mich dann sehr gekitzelt. Und dann habe ich aber die Möglichkeit bekommen, für Helpling nach Sydney zu gehen, als Operations Manager, City Manager hieß das, glaube ich, damals. Ja, war dann natürlich auch sehr jung und haben dann gedacht, geil, die zahlen die Flüge und das Visum und die zahlen auch einen besseren Lohn als in Berlin, so in dem Praktikum, komm, ne, auf nach Sydney. Und
wann war das?
Tja, das muss so 2016 gewesen 2016. Sein. Mhm. Genau. Mhm. Und für mich war es immer, also damals auch schon Rocket Internet, das war so das große Ding, wo man irgendwie so hin wollte.
Genau. Helpling war so Bucke Tiger Konkurrent, ne? Die beiden haben sich so gebettelt, ja.
Genau, richtig. Bucke Tiger Konkurrent. Ich hatte, glaube damals schon irgendwie 40 Millionen geraced, sind irgendwie extrem schnell in 13 Länder skaliert und so. Genau, und dann bin ich tatsächlich aber in Sydney angekommen und habe es dann auf einmal total bereut, weil, musst du dir halt vorstellen, Helpling war dann zu dem Zeitpunkt, 3 Jahre oder sowas schon alt, also schon relativ viele etablierte Prozesse und so weiter, gerade im operativen Bereich, ja, dann folgst du sozusagen diesen Prozessen, die dir irgendwie vorgesetzt werden.
Das ist eigentlich krass, ne? In einem normalen Startup nach 3 Jahren steht meistens noch nicht alles, aber bei denen war das halt dadurch, dass die Erfahrung im Team schon von anderen Startups da war, konnten die das ganz anders ausrollen, ne?
Ja, genau. Und ich meine, ich sag immer so ein bisschen despektierlich, das sind so die ganzen BCG-implemented Processes. Ja? Das heißt also, irgendwie alles lief da schon sehr stringent diesen Prozessen nach. Und das heißt, ich bin quasi aus diesem Praktikum gekommen, wo ich mega viel Verantwortung hatte. Ich hatte, glaube ich, auch am Ende 8 Leute in meinem Team sozusagen. Mhm. Und dann so eine Rolle, wo ich auf einmal irgendwie so Sachen gemacht habe, die irgendwie mich nicht gechallenged haben, die sagen sehr eintönig waren, die sich immer wieder wiederholt haben, so dass ich dann eigentlich schon nach einer Woche wusste, scheiße, du hast einen riesengroßen Fehler gemacht. Jetzt bist du irgendwie hier, wo du hin wolltest, und es ist einfach nicht das, wonach du gesucht hast. Ja. Und genau, habe dann aber schon sagen in dem Prozess auf dem Weg nach Sydney eigentlich schon gewusst, irgendwie ich will selber gründen, ich habe richtig Bock auf dieses Startup-Ding, und habe dann quasi nach meiner Schicht bei Helpling immer dann mit meinem Bruder irgendwann in 2 Zeitzonen dann irgendwie gearbeitet und habe mit dem quasi unser erstes Startup quasi sagen durchgesponnen. Genau, das war dann die Firma Gaps. Also ich habe quasi 4 Monate, nachdem ich in Sydney angekommen bin, wieder gekündigt und bin wieder zurück nach Deutschland geflogen.
Das ist ein krasser Schritt, weil Sydney als Stadt ist ja schon mal not bad.
Aber ja, also war mega geil. Ja, also die City war cool. Ich habe auch ein paar coole Kollegen gehabt. Man hat aber tatsächlich auch gemerkt, das war so ein bisschen sterbender Standort. Also ich glaube, knappes halbes Jahr, nachdem ich dann in Sydney weg war, wurde der Standort tatsächlich auch aufgelöst.
Okay, ja, vielleicht und, warst du ja mit dem Grund.
Vielleicht war ich der Grund, ja, das kann nur sein. Wir brechen die Zelte ab. Ja, nee, genau. Also, und das hast du auch schon ein bisschen gemerkt. Also, es ging da jetzt irgendwie nicht mehr so richtig, nur nicht so richtig vorwärts. Ich glaube, als ich ankam, waren, glaube ich, 8 Leute da. Als ich gegangen bin, waren es noch 4. Also, du hast schon gemerkt, irgendwie, irgendwas stimmt nicht so. Naja, jedenfalls, genau, hatte ich dann schon diese Idee zu Gapster. Ja, habe dann meinen Bruder gefragt. Mein Bruder war zu dem Zeitpunkt noch Dozent an der Uni in Frankfurt für Wirtschaftsethik. Mhm. Und habe ihm halt gesagt, ey, das und das ist meine Idee, was hältst du davon? Und er meinte, ey, finde ich mega. Und er meinte so, ich stehe jetzt gerade davor, soll ich jetzt meinen Vertrag verlängern oder starte ich jetzt auch mit dir durch? So, und dann habe ich gesagt, ja, Micha, komm, dann machen wir es so, ich komme nach Frankfurt und wir gründen zusammen. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. Er hat dann tatsächlich seinen Job gekündigt, weil was für mich schon so war, also mein Bruder ist 11 Jahre älter als ich, und dann promoviert und so weiter. Für mich war das so, oh krass, ey, der lässt jetzt irgendwie seinen Mega-Job da so auf der Strecke, um dieses Ding halt aufzusetzen. Mhm. Und ja, natürlich super spannend gewesen. Dann sind wir nach Frankfurt, haben dann so ein Exist-Gründerstipendium bekommen. Mhm. Hatten noch 2 andere Mitgründer, die hier in Osnabrück saßen. Also die Techies, mein Bruder und ich, haben quasi beide diesen Business-Background. Und genau, haben das dann gemacht. Gapster ist so ein, wir sind gestartet mit diesem Gedanken, eine Plattform zu werden für vorqualifizierte Bewerber. Also die Idee war relativ simpel. Du meldest dich auf der Plattform an, machst dann so verschiedene Online-Assessments. Also wir hatten so kognitive Leistungsfähigkeiten, Persönlichkeitsmerkmale, Motivation und so. Das konnten wir alles in so Online-Assessments abbilden. Und die Idee war quasi, dass wir einen großen Pool aufbauen, das Unternehmen anonymisiert, Matching as a Service quasi mal anfragen konnten. Ja, dass wir einfach dass die Unternehmen gesagt haben, was sind unsere Stärken, was sind unsere Schwächen, was brauchen wir, was suchen wir, und dass wir sozusagen diese Leute halt dann vermitteln. Genau, ich glaube, sehr ambitioniertes Ziel, gerade, ich war super jung, ja, irgendwie 23 oder so, eine Plattform aufzubauen, so ein Modell ist extrem schwierig. Wir haben dann halt so diese typischen Startup-Schritte durchgemacht mit Pivot und so weiter und haben irgendwie öfters gemerkt, ey, wir haben so ein krass erklärungswürdiges Produkt, ja, dass du diesen Buy-in von den Kunden nicht so schnell bekommst und haben irgendwie viel zu lange an dem MVP entwickelt. Und dann haben wir halt gesagt, okay, machen wir vielleicht keine Plattform, machen wir vielleicht doch ein Software-as-a-Service draus, weil wir haben einfach gemerkt, die Recruiter sind nicht mal in der Lage zu formulieren, was sie eigentlich suchen. Ne? Natürlich so ein paar harte Skills konntest du natürlich irgendwie abdecken, weil die wurden natürlich von dem Vorgesetzten an dich rangetragen. Aber also, konntest du jetzt nicht sagen, hey, ich möchte jemanden, der irgendwie im 95. Perzentil in kognitiven Leistungen ist. Ja? Und haben dann gemerkt, hey, wir können ja eigentlich die gleiche Software auch benutzen, um Unternehmen erstmal zu ermöglichen, ihre eigenen Mitarbeiter zu testen und zu evaluieren. Wo habe ich eigentlich Stärken, wo habe ich eigentlich Schwächen, was treibt die Leute in meinem Unternehmen eigentlich an? Ja, ist das irgendwie so eine finanzielle Entlohnung, ist das persönliche Entfaltung? Okay. Ja, und,
das ist ein bisschen ein Psychotest sozusagen.
Ja, es ist, im Prinzip ein Psychotest. Und die großen Unternehmen machen das sowieso häufig oder haben es damals häufig gemacht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist. Der Markt ist natürlich auch ein bisschen, dreht sich ein bisschen, der Zugang zum Talent. Genau, und das waren so ein bisschen unsere Überlegungen, und dann war es halt Plattform, dann Software as a Service, dann doch wieder Plattform. Also wir haben uns nicht so richtig gefunden. Und in diesem Prozess, in dem wir immer wieder diesen Pivot hingelegt haben, ist mir eigentlich so ein bisschen die Identifikation mit dem, was wir da eigentlich machen, verloren gegangen.
Ja.
Sodass ich dann irgendwann gesagt habe, hey, mach's lieber ohne mich weiter. Ich merke so, ich brenne nicht mehr für das, was wir hier gerade machen. Dann quasi meine Shares an meinen Bruder und an die restlichen Mitgründer wieder verkauft. Und bin dann sozusagen meines Weges gegangen. Die Jungs haben noch ohne mich weitergemacht. Das Unternehmen ist noch nicht abgewickelt oder so, sondern es ist immer noch existent. Und genau, ich habe dann aber einen anderen Weg gemacht, wusste aber, okay, Startup-Industrie, das wird einfach für mich bleiben, wollte aber auch nochmal so ein bisschen die andere Seite des Tisches sehen und habe gedacht, ey, ich möchte eigentlich gerne mal wissen, wie ist das für so ein VC zu arbeiten, also für einen Investor, und bin so, habe mich dann bei der Mountain Partners beworben, ist ein Venture Capitalist aus Zürich, und das war so eine Portfolio-Rolle und bin sehr glücklich, dass der Ansprechpartner dann damals zu mir gesagt hat, hey Tim, du passt hier in diese Portfolio-Rolle überhaupt nicht rein. Also ich habe mir dein Profil angeguckt und du hast mir ein bisschen was erzählt. Und ich glaube, du musst in eine viel operativere Rolle rein, weil hier das Portfolio-Management ist halt sehr viel mit Excel-Sheets und so weiter. Und wir sehen dich eigentlich woanders. Und hat dann gesagt, hey, wir haben eine große Holding, die sitzt hier bei uns mit im Büro. Das war die Sandpiper Digital Payments, das ist so ein großes Venture der Mountain Partners. Also wir waren quasi wirklich auch physisch in einem Raum dann. Hat gesagt, ja, willst du nicht lieber da anheuern? So, da suchen die gerade jemanden fürs Business Development, und ich glaube, da passt du ganz gut rein. Und hat mich dann auch gereizt und habe gesagt, hey, irgendwie geil. Ich habe so ein bisschen von beiden, also ich habe quasi weiterhin operatives Geschäft und habe aber auch diese Zusammenarbeit mit einem VC. Und genau, habe das dann gemacht, bin dann so in Zürich gelandet, und und da ist sozusagen in dieser Arbeit bei diesem VC, da gab es dann, oder bei der Sandpiper, gab es eine Verkettung von diversen Zufällen, die dann dazu geführt haben, dass ich jetzt VisioLab gegründet habe.
Okay, krass. Wie alt bist du jetzt?
28.
28 und hast schon echt viele Stationen gemacht, also verschiedene Themen. Du warst in Sydney, dann Zürich hast du jetzt nochmal gemacht. Und
ja, also es waren immer so sehr kurze Etappen.
Kurze Etappen, genau, aber ja, sehr, also eine steile Lernkurve, könnte man sagen, weil du ja wahrscheinlich immer überall raus aus der Komfortzone auch so ein bisschen.
Absolut.
Komplett neue Sachen gelernt, ja, ja, neue Perspektiven bekommen. Ja. Und jetzt VisioLab ist ja auch wieder was ganz anderes. Hat ja nichts mit Malerei zu tun, hat jetzt nichts mit Helpling sozusagen zu tun. Das ist ja,
ja,
erzähl mal was, also wie kommst du zu VisioLab? Hattest du die Idee dafür schon vor? Ja. Also mit Gapster irgendwie schon? Weil das ist ja auch wieder was ganz anderes.
Ja. Oder wie kommst du dazu? Nee. Genau, also vielleicht erzähle ich kurz, was die Sandpiper machen. Also Sandpiper Digital Payments ist quasi ein, ich sag mal, vor 15 Jahren hätte man das wahrscheinlich Fintech genannt. Ja, also die sind so einer der marktführenden Player in Europa für Closed-Loop-Payment-Systeme. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Closed-Loop, Open-Loop.
Kann man sich vorstellen.
Aber also sagen, Open-Loop ist sozusagen deine EC-Karte, deine Kreditkarte. Wenn du damit irgendwo zahlst oder Google, Apple Pay, dann hast du eine Open-Loop-Transaktion, die quasi direkt mit der Bank oder Visa, Mastercard abgewickelt wird.
Okay.
Das ist der Open-Loop. Und der Closed-Loop ist sozusagen in einem geschlossenen Umfeld, wie zum Beispiel in einer Universität, in einem Fußballstadion, wo du sozusagen eine Guthabenkarte hast, da lädst du dein Geld erst drauf.
Ah, okay.
Und dann zahlst du mit dieser Guthabenkarte. Also in so Studentenwerken
typisch,
hat man das
genau,
ganz ja, häufig. Genau. Mhm. Und die größte Tochtergesellschaft, also Sandpiper ist ein börsennotiertes Unternehmen gewesen. Die größte Tochtergesellschaft ist die Intercard. Und die Intercard ist Marktführer in Deutschland, Österreich, Schweiz für eben genau diese Studentenausweise, mit denen man in der Mensa zahlen kann.
Mhm.
Also knapp 2 Millionen Studentenausweise sind so im Dachbereich okay, unterwegs.
Interessant. Also die machen das Backend eigentlich für all diese Services, die wir so kennen.
Also ja, genau. Also die sind also so ein Full-Solution-Provider, würde ich sagen. Also die machen auch die Spins und die machen, also du kannst auch dann die Spins abschließen und du kannst damit das Studentenwohnheim öffnen und deine Büros und so weiter. Also du kannst halt alles auf dieser einen Karte halt machen.
Ja.
Und genau, das macht sozusagen die Intercard. Und ich habe dann dann fing die so diese Verkettung von Zufällen an. Ich habe in einem berufsbegleitenden Master noch angefangen an der ESCP.
Ja.
So ein Buzzword-Studiengang, Digital Innovation and Entrepreneur Leadership.
Ja.
Nice. So, alles, was cool klingt, Executive Master, genau. Alles, was cool klingt, in einen Studiengang reingepresst.
Ja.
Und da war quasi sozusagen die Aufgabenstellung, hey, jeder der Studenten muss sozusagen in dieser Studienlaufzeit muss sozusagen an einem eigenen Entrepreneurial Project arbeiten.
Ja.
So, und also meine Aufgabe als Business Developer war sowieso, sich anzugucken, was für potenzielle Cases können wir hier noch irgendwie entwickeln.
Ja.
Und habe mir so alles um diesen Point of Sale, um die Kartentransaktion angeguckt. Und wenn du das machst, wird dir relativ schnell klar, dass so die Geschwindigkeit am Point of Sale für eine Kartentransaktion nicht mehr verkürzen muss, weil das ist schon super schnell. Ich habe gedacht, das eigentliche Bottleneck ist ja sozusagen nicht die Transaktion, sondern es ist sozusagen die Person, die das Ganze jetzt noch irgendwie eintippt. Also es ist quasi der Mensch, der da sitzt und nochmal sagen der Human in the Loop so ein bisschen.
Mhm.
Ja? Und also habe das auf der einen Seite gesehen und musste halt sowieso an einem Projekt arbeiten. Habe dann gesagt, das ist vielleicht so ein Corporate Venture Case. Also vielleicht kann ich das innerhalb der Sandpiper sozusagen ausgründen. Und habe es tatsächlich auch dann dem Verwaltungsrat mal so vorgestellt, habe gesagt, hey, das und das ist meine Idee, was haltet ihr davon? Dann war aber so ein bisschen das Problem, gerade nicht so genügend liquide Mittel, um so ein Innovationsprojekt aufzubauen, plus halt das Know-how, künstliche Intelligenz war halt einfach nicht im Unternehmen.
Mhm.
Und so der Verwaltungsrat dann leider gesagt, nee, können wir leider nicht machen. Und ich habe dann gesagt, ja, okay, habe es erstmal so hingenommen.
Und also es ging darum, sozusagen Human in the Loop loszuwerden. Also nicht die Karte per se irgendwie
da. Nee, genau, genau. Sagen, es ging darum, den Checkout sozusagen schneller zu machen.
Ja.
Weil jeder kennt das aus der Mensa, man steht da ewig an.
Ja.
Das Essen ist sowieso schon lauwarm. Wenn man sich anstellt, dann steht man noch 3 Minuten, dann läuft man noch, sucht nochmal 2 Minuten Platz und dann kommst du an, das Essen ist kalt. So.
Ja.
Und das war so ein bisschen dieses, okay, wie können wir es einfach noch schneller machen? Können wir den Durchsatz einfach
erhöhen? Okay.
Ne?
Okay. Ja.
Genau. Und ja, habe das erstmal so hingenommen, habe auch gar nicht mehr großartig weitergedacht. Das war zum Zeitpunkt, da ist das Studium noch gar nicht angefangen. Und ich wusste halt, ich muss daran arbeiten, habe das schon vorher gepitcht und ja, das Studium war noch gar nicht losgegangen.
Wenn du das sagst, wie konkret war das schon? Also die Idee, die du dann hattest, weil du hast noch gar nicht so genau gesagt, was die Idee war. Hattest du dort schon so ein bisschen...
Ja, ja, klar, genau. Also ich wusste schon, also ich habe schon gedacht, wieso ersetzen wir quasi die Kassenkraft, das Tippen, ja, also nicht die Kassenkraft ersetzen, das klingt immer so ein bisschen böse, weil eigentlich wollen wir die Leute nicht ersetzen, ja, sondern eigentlich sagen, enablen wir das Unternehmen, diese Ressourcen woanders einzusetzen, weil zum Beispiel eine Ausgabe oder so, ja, da bis du dann einen Roboter eingeführt hast, dauert es noch viel länger, ja, aber eine Ausgabe zum Beispiel schneller zu machen, irgendwie andere Service-Levels zu erhöhen. Mhm. Also unsere Idee war wirklich, unser Gedanke war, quasi einfach so die Augen der Kassenkraft zu verbessern, wenn man so will.
Okay.
Genau. Und dann ging das Studium, also genau, dann war es ein Tag vor Studienbeginn, war dann der Unternehmertag. Das ist so ein großes Event von dem VC, von der Mountain Partners,
ja,
wo halt so ein weltweit Unternehmer eingeladen werden. Und ich war halt so im Rahmen der Sandpiper, durfte ich halt dran teilnehmen auch an dem Event. Und da bist du ein bisschen verloren. Also es sind wirklich alles top, wirklich Weltklasse-Unternehmer. Zum Beispiel Julian Teike von WeFox und so waren da. Also es waren wirklich sehr, sehr hochkarätige Leute. Und Tim, der kleine Business-Developer da, der hat überhaupt nichts damit zu tun. Ja. Und und dann laufe ich da so ein bisschen durch die Gegend und kannst dir vorstellen, alle wirklich Anzug und Krawatte.
Mhm.
Und da war dann eine Person, die war dann so ein bisschen legerer, Jeans und nur so ein Sakko über. Da habe ich gedacht, ja komm, stellst dich mal hin, quatscht ein bisschen. Und hab dann so eine Dreiviertelstunde lang mit ihm geredet. André heißt er. Und ja, über Gott und die Welt, über Fußball und Snowboarden und so weiter. Und irgendwann einfach Smalltalk. Ja. Und dann habe ich irgendwie gefragt, so, ja, was machst du eigentlich? Wo kommst du her? Und also, ja, ich komme aus dem Bereich Computer Vision. Und ich so, warte mal, ich pitche jetzt mal was für dich. So, und, also, ich habe das einfach rausgehauen. Ich war schon ein bisschen tipsy, ich hatte schon ein, zwei Gin Tonics zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja. Und habe einfach, bevor ich überhaupt wusste, was er gemacht hat, wer er ist und so, da hab ich einfach gepitcht, hey, wir sind hier die Sandpiper, wir haben hier irgendwie 200 Universitäten mit x Mensen und so weiter und mein Case ist, diese Kassenkraft irgendwie zu optimieren und so weiter. Und habe dann diesen Elevator-Pitch halt rausgehauen. So. Und dann meinte er, yo, Tim, hast du einen Case? So, das war schon für mich ja geil. Und dann, ja, erzähl doch mal, was hast du denn so gemacht? Und fing also an, ja, ich habe so die letzten 2 Jahre im Wohnmobil gelebt und davor habe ich meine Company an Facebook verkauft. Und ich so, boah, krass, was geht? Das habe ich gerade irgendwie so das losgezogen. Und genau, lange Rede, kurzer Sinn. Der André ist so unser erster Business Angel gewesen, der bei VisioLab investiert hat.
Ja.
Und das war aber so der Tag bevor dem Studium und dann ging das Studium los und quasi der erste Tag des Studiums war, pitcht eure Idee. Ja, und ich habe gepitcht und ich habe mega viel positives Feedback bekommen und ich glaube, das ist immer sehr wichtig auf jeder so Entrepreneurial Journey, diese positive Verstärkung von außen und habe einfach gemerkt, gerade auch im Vergleich zu was wir vorher mit Gapster gemacht haben, das Produkt ist so einfach, dass du diesen Buy-in sofort bekommst von den Leuten. Also die checken sofort, warum das Sinn macht, warum es besser ist, warum es Sachen optimiert. Du brauchst nicht lange erklären. Also jeder Elevator-Pitch, du kannst das in einer Minute halt irgendwie so runterrattern und die Leute sagen, ja, okay, macht irgendwie Sinn. Und dann ging halt zwei Wochen gegen dieses Studienmodul und sagen, alle Aufgaben, die wir so hatten, waren immer wieder Feedback, Iterationen an dieser Idee. Habe auch von verschiedenen Professoren, das sind alles so Professoren, Stanford beispielsweise, also eigentlich Professor in Stanford, aber auch so ein Gastlecturer bei uns, viel mit Entrepreneurship zu tun, die dann einfach gesagt haben, ey, richtig cooler Case, richtig spannend, bleib doch dann mal dran, sodass ich dann nach diesen 2 Wochen gedacht habe, geil, eigentlich musst du es jetzt machen, eigentlich musst du das jetzt wirklich gründen und genau, so war das dann, habe ich dann gekündigt bei der Sandpiper und bin zurück nach Osnabrück. Ich muss dazu sagen, ich hatte keine Ahnung von KI. Ja? Also ich bin BWLer, ich habe noch nie was mit Computer Vision vorher zu tun gehabt, aber hab mir gedacht, das kann ja eigentlich nicht so schwierig sein, sich das Knowledge irgendwie reinzuholen. Und bin dann ja ganz alleine als Solo-Gründer sozusagen auch gestartet.
Okay, und Osnabrück, weil das ist halt deine
Heimat. Meine Heimatstadt. Genau. Also ich musste halt gucken, wo komme ich halt günstig unter.
Ja.
So habe dann gedacht, ja komm, dann fahre ich, ziehe ich doch wieder zu meinen Eltern.
Ja.
Habe dann aber so kurz davor meine Freundin kennengelernt und sie hat dann bei ihr so Asyl gewährt und bin dann einfach quasi bei ihr eingezogen und konnte dann so ein ganz, ganz gutes Leben führen, ohne halt irgendwie hohe Kosten zu haben.
Ja.
Und dann ist es halt Osnabrück geworden.
Das war 2019?
Oder? Das war 2019, genau. Das muss so im Juni 2019 gewesen sein.
Mitte 2019, quasi nochmal Neuanfang, ne? Kündigen, zurück und irgendwie eine Idee hast du, vielversprechend. Angel Investor war wahrscheinlich noch nicht drin, aber...
Genau, war noch nicht drin zu dem Zeitpunkt. Ja. War also in der Anberaumung, also hat schon gesagt, hey Tim, wenn du da was auf die Beine stellst, so könnte was für mich sein.
Ja. Ja,
sagen, halt mich im Loop, aber es war nicht so ein, okay, du hast ganz safe hier das Ticket, sieh zu. So. Und das kam erst deutlich später sogar.
Ja, wo wahrscheinlich ein Co-Founder da war, vielleicht so eine Art MVP schon oder irgendwie so eine...
Genau. Also ein Co-Founder war da tatsächlich auch schon da. Also genau, die Geschichte ging dann so weiter. Es gab hier in Osnabrück einen neuen Accelerator für Food und Agrar, das Seed House. Food, Agrar und Digitales. So, das war der Accelerator. Unter anderem auch Appetito drin rein investiert, also auch
ein
großes Unternehmen hier aus Rheine, aus dem Landkreis sozusagen. Und passte natürlich auch für uns als Kundengruppe perfekt.
Ja.
Und wir haben dann im Seed House gepitcht. Appetito war auch anwesend und fanden es halt mega geil. So, ne? Haben halt gedacht, hey, richtig cool. Ich hatte damals einen selbstgebauten Prototypen. Das war wirklich so ein Meter Metallkasten. Ich habe mir quasi dann irgendwie, ich habe dann gemerkt, es gibt Wettbewerb. Ich habe erst gedacht, okay, das macht noch keiner.
Ja.
Sagen wir so ein Quick Research. Ich habe dann irgendwann gemerkt, ey, das gibt's schon, hat schon mal jemand im.
Aber das ist ja gut, ne? Wenn es keiner macht, dann denkst du, da gibt es keinen Markt für vielleicht.
Ja, ja, genau.
Wenn es Konkurrenten gibt, ist ja eher auch gut, ne?
Ja, genau. Und über das Ding war, ich habe dann relativ spät gemerkt, oh shit, Meshgen, Y Combinator Startup und irgendwie, ich glaube, 2013 gestartet.
Ja.
Ich sagte, oh shit, war schon echt einen guten Vorsprung, aber ich habe eben gedacht, so in Europa gibt es das trotzdem noch nicht.
Jetzt habe ich aber eine Nachfrage dazu. Du hattest einen Prototypen, selber aber keine Ahnung von KI, ne?
Hast du gesagt? Also ich hatte einen Hardware-Prototypen.
Du hattest einen Hardware-Prototypen.
Und habe denen gesagt, so könnte das mal aussehen.
Es war so eine Box, groß, mit einer Kamera drauf und die Kamera sollte dann irgendwie die Augen der Kassenkraft
optimieren. Es war tatsächlich, ich habe mir beim Metallbauer so einen Kasten machen lassen. Da habe ich ganz einfache Leuchtstoffröhren reingeklebt und links und rechts, das ganze Konstrukt war montiert an einer Halterung für Bildschirmmonitore.
Ja, okay.
Also sagen, das war so ein dreiarmiges Ding, in der Mitte hing dieser Kasten und links und rechts waren tatsächlich einfach Logitech. Webcams. Ja, tatsächlich, die du da oben siehst, die wir jetzt heute noch benutzen, das war sozusagen meine Idee, wie das halt funktionieren sollte. Also ich habe mich natürlich so ein bisschen inspirieren lassen beim Wettbewerb, wie machen die das?
Ja.
Und also es war halt scheiße, das Ding hat niemals das Büro verlassen, so, aber es hat so gereicht, um so in so einem Pitch wie für so einen Accelerator zu überzeugen, hey, ne, so und so könnte es halt funktionieren.
Ja.
Und Appetito war direkt mega begeistert und ich habe dann quasi mehr oder weniger, ich glaube, einen Tag nach dem Pitch direkt gesagt bekommen, ja, du bist dabei, du kannst rein, ne? Appetito fand es mega geil und so, habe so dieses Feedback bekommen. So bin ich dann im Seed House gelandet und wie gesagt, hatte keine Ahnung von KI, musste mir erstmal sehr viel Wissen aufbauen.
High Level, ne? Dass du wenigstens so weißt, was gibt's und wie könnte man etwas machen. So grundlegend weiß man auch aus der Presse, wir wissen, KI ist sehr weit gekommen, ne? Dass man da viel machen kann, das weiß eigentlich jeder. Ne?
Ja.
Aber selber umsetzen oder selber Ideen geben, wie was genau aussehen soll, so eine Art Produktdesign, ist schwierig, wenn du gar keine Ahnung hast.
Ne? Ja,
jetzt hast du diesen Prototypen gebaut, reine Hardware.
Genau, Hardware.
Ne? Da hat natürlich auch so ein bisschen dein handwerklicher Background geholfen.
Ja,
genau,
richtig,
so, tatsächlich. Wie baue ich das zusammen?
Ja, ja.
Und da konnte man sich schon mal vorstellen, wie das aussieht.
Ja.
Aber wie ging es weiter? Jetzt musst du ja irgendwie jemanden haben, deinen Mitgründer dann wahrscheinlich, der
ja,
dann
ich, so tatsächlich
Software muss mit rein.
Ja,
so muss
ich hab,
es aussehen.
Ich habe einfach mal bei LinkedIn nach Professoren gesucht aus dem Bereich Computer Vision.
Okay.
Erstmal angefangen in der Ukraine, weil ich habe halt gedacht, ich habe halt kein großes Budget.
Outsourcen,
ich brauche halt irgendwie günstig günstige Ressourcen.
Machen ja so. Viele Startups, Ukraine,
genau, Lissabon. Genau, und ich habe dann einfach mega Glück gehabt. Ich hatte einen Professor angeschrieben aus Kiew und der war sofort mega nett und hat mir irgendwie, ne, hat mir erklärt, was ich machen will und so. Und er hat gesagt, ja, hier und Feasibility und bla bla bla. Und genau, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt schon einen Werkstudenten, der mich so ein bisschen unterstützt hatte. Und der hat dann gesagt, ey Tim, ich mache hier gerade so einen Masterkurs, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der hieß, Computer Vision und hast du nicht gesehen. Mhm. Komm doch einfach mal nach Kiew und stell dann deine Idee den Leuten vor. Vielleicht findet sich ja jemand, der Bock hat, irgendwie da mit dran zu arbeiten. Mhm. So, und das haben wir gemacht. Wir haben uns halt in den Flieger gesetzt, sind nach Kiew geflogen und haben halt vor diesem Masterrandenkurs so ein bisschen erzählt, was wir halt wollen. Und waren, glaube ich, 8 Leute, die dann halt da damals zugehört haben. Also wir haben uns dann quasi einen Büroraum gemietet und haben da präsentiert und haben halt wirklich Wochenende lang Workshop mit den Leuten gemacht und haben halt geguckt, wer von denen passt auch irgendwie zu uns, mit wem wollen wir gerne zusammenarbeiten. Und von diesen 8 waren dann sozusagen 6, die gesagt haben, sie machen das jetzt erstmal so für einen Monat auf so ein bisschen einfach
Freelance,
das war eigentlich gar kein Freelance, das war wirklich so ein, komm, lass mal zusammen irgendwie ein bisschen Spaß haben, ein bisschen ausprobieren.
Ja.
Und tatsächlich 2 davon sind heute noch essentielle Teile unseres Teams. Mhm. Genau, und die haben dann halt gesagt, hey, was es braucht, wir brauchen irgendwie die und die Daten und so weiter und so fort. Und dann, das ist ja immer sozusagen das, gerade die Schwierigkeit bei KI, du musst halt erstmal irgendwie einen gewissen Grundstamm an Daten haben.
Ja.
Das heißt, meine Aufgabe war dann, okay, jetzt irgendwie diese Daten zu besorgen. So, und genau, wir haben dann hier mit dem Studentenwerk Osnabrück, denen haben wir das mal vorgestellt, was wir vorhaben und so weiter. Mhm. Und die haben dann sehr schnell gesagt, ey, finden wir voll spannend, können wir gerne machen. Es war irgendwie relativ straightforward, wir hatten echt Glück, wir haben so einen direkten stellvertretenden Geschäftsführer irgendwie an der Strippe gehabt, der hat gesagt, ey, cooles Projekt, Osnabrücker Startup, können wir gerne mal pilotieren. Dann haben wir wirklich angefangen im Seedhouse, aus dem 3D-Drucker haben wir uns dann so einen Kasten machen lassen, weil wir haben gemerkt, dieses große, klobige Ding, das sieht kacke aus, das will keiner haben. Wir müssen das irgendwie ein bisschen schlanker machen. Und haben dann wirklich aus dem 3D-Drucker uns die ersten Kästen machen lassen, haben da so Licht reingemacht. Ich habe dann wirklich mit Kumpels zusammen die Platinen gelötet und habe mir dann mit YouTube beigebracht, wie ich sozusagen diesen Raspberry Pi so programmiere, dass der halt Bilder in die Cloud reinlädt.
Mhm.
So, und das war wirklich so richtig hands-on. Und bis wir es dann halt geschafft haben, dass wir den ersten Prototypen dann im Studentenwerk halt aufstellen konnten und erstmal Daten sammeln. So, und das Schöne war, gerade in so einer Mensa wie Osnabrück, ich glaube, da gehen pro Kasse, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube 500 oder 400 Gerichte am Tag durch. Ja, das heißt, du bist mega schnell, wir hatten 2 Systeme in der Stelle, du bist halt mega schnell bei einer soliden Datengrundlage.
Mhm.
Und dann ging es erstmal um sagen, die technische Feasibility, können wir überhaupt Essen gut genug erkennen mit, wie groß muss das Sample sein und so weiter, was brauchen wir. Und das konnten wir dann beantworten und haben dann so diesen Ukrainern diese Daten zur Verfügung gestellt und haben gesagt, versucht mal irgendwas damit, versucht mal irgendwelche verschiedenen Algorithmen und so. Und haben dann relativ schnell festgestellt, das ist ein valider Case. So, klar, auf der einen oder anderen Sache, da müssen wir noch hin optimieren. Mhm. Aber es war erstmal so ein, okay, für so einen Monat Proof of Concept haben wir echt gute Ergebnisse erzielt. Genau, und erst danach habe ich tatsächlich meinen Co-Founder kennengelernt. Und auch eine total glückliche Geschichte. Ich saß im Seedhouse und dann klopft es irgendwann an der Tür und der Justin kommt rein und habe ihn schon öfters mal gesehen, aber nie mit ihm gesprochen. Und habe dann gemerkt, okay, nie mit mir gesprochen, spricht kein Deutsch, ist einfach ein Amerikaner. Mhm. So.
Hat das Mitleid, komm, ich rede mal mit dem ein bisschen, oder was?
Nee, hat wirklich bei mir geklopft. Ja. Und meinte so, ja, ich habe gerade mit einem kanadischen Krankenhaus telefoniert und die haben mich gefragt, ob ich denen eine App bauen kann, mit der ich quasi ein Foto vom Essen mache und das Essen, und dann weiß ich quasi, wie viele Kalorien dieses Essen hat. Und meinte so, ich bin gerade eigentlich nebenan bei dem Startup als Consultant unterwegs Und die haben aber gesagt, sprich mal mit Tim, weil der macht auch Computer Vision so für Essenserkennung und so. Dann habe ich ihm natürlich dann mein Pitch-Deck gezeigt, ne? Und ein großes Slide hier, Co-Founder Wanted, so. Und dann meinte Justin, ja, eigentlich suche ich gerade nach was Ernsterem, so. Ich will eigentlich so dieser Consulting-Schiene raus und ich finde das mega spannend, was du machst. Und ja, so ist dann Justin tatsächlich mein Co-Founder gewesen. So, Justin, viele Jahre Erfahrung, hat bei Intel gearbeitet, so Mentor für Google Summer of Code, PhD in Machine Learning. Mhm. Ja, einfach super, super das Brain. Ich meine, du kennst ihn ja auch.
Zufällig, das ist zufällig. Halt witzig. Also,
die Data Science-Welt ist klein.
Ja, genau.
Und so habe ich dann Justin kennengelernt und dann ging es quasi das erste Mal darum, wirklich richtige Investoren zu finden, weil das Seedhouse-Ticket, das waren also 10.000 für Beratung und so, da konntest du ein bisschen was mitmachen, aber damit konntest du halt kein Unternehmen aufbauen.
Ja.
Und dann haben wir uns in Berlin beworben beim APX, Axel Springer Porsche Accelerator, und sind dann da auch tatsächlich angenommen worden. Mhm. Und damit einher ging dann nämlich, dass der André gesagt hat, hey, wenn die reingehen, gehe ich auch mit rein. Das heißt, wir haben quasi APX und unseren ersten Business Angel gleichzeitig geclosed. Mhm. Und dann ja, ging das bei APX los. Und APX hat halt gesagt, wir investieren halt nicht in Hardware. So, wenn ihr halt irgendwie ein Case für uns werden sollt, dann müsst ihr halt eine Software Firma werden. Mhm. Und wir haben auch bis dahin also tausende Fehlversuche gehabt mit dem 3D-Druck. Ich weiß nicht, ob du schon mal was aus dem 3D-Drucker. Ich habe immer so das Gefühl, selbst ein normaler Drucker funktioniert irgendwie nur in 40% der Fällen. Also, ja, und dann multipliziert das mal mit 10, dann bist du, weißt du, wie gut so ein 3D-Drucker funktioniert. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Wir haben vielleicht echt kiloweise von diesem Filament verschwendet, weil irgendwie nach so 15 Stunden verzieht er das einmal und dann kommst du morgens ins Büro und hast du da wirklich so eine riesen Wolke von diesen Filamentresten. Auf jeden Fall, APX hat dann gesagt, Softwarefirma.
Ja.
Und für Justin und mich war eigentlich auch klar, wir müssen das Ding halt mega skalierbar machen. Und haben dann überlegt, wie kriegen wir das hin? Und haben uns dann entschlossen, sozusagen diese Technologie, die wir dann entwickelt hatten, auch aufs iPad zu bringen. Und das machen wir bis heute und ich glaube auch sehr erfolgreich. Wenn wir das so sehen, also wir sind, bin ziemlich sicher sogar, weltweit die erste Firma, die das diese Technologie jetzt aufs iPad gebracht hat. Und hoffentlich führt dazu, dass wir eine sehr skalierbare visuelle Kasse sind. Genau.
Ja, krass. Okay, Tim, verstehe. Die Vision war ja, hast du eingangs gesagt, Kassenkräfte schlauer zu machen. Und da ist ja klar, es kann nicht nur Hardware sein, es muss Software rein. Irgendwie muss das System intelligent werden. Ne? Jetzt würde ich gerne mal eure Lösung ganz konkret verstehen, was ihr da macht. Also klar, Kameras kann ich mir vorstellen, Computer Vision hast du gesagt, also irgendwie eine automatische Erkennung. Aber was ist die Lösung,
VisuLab? Ja, okay. Also es ist sehr simpel, wie ich ja gerade schon gesagt habe eingangs. Es ist im Prinzip eine künstliche Intelligenz, die in der Lage ist, die tagesaktuellen Gerichte einer Mensa, eines Betriebsrestaurants etc. zu erkennen. Mhm. Ja, und das wirklich rein visuell. Das heißt, der Gast kommt mit seinem Tablett, schiebt das sozusagen unter das iPad und die Kamera erkennt, was für Produkte hast du da gerade drauf.
Okay. Ja,
und erkennt das sozusagen wirklich in Echtzeit.
Also ich kann das so quasi durchschieben, muss ja jetzt nicht irgendwie ganz lange warten, weil es soll ja schnell gehen.
Nee, genau. Also es ist sozusagen tatsächlich deutlich schneller als das Auge. Das hatte ich ja gerade schon mal kurz angeteasert, wie das aussieht.
Ja. Ich durfte ja auch eben kurz mal einmal gucken.
Ja, genau. Das ist ein Experience-Produkt.
Ja, Demo war krass, ja.
Ja, genau. Also es geht wirklich deutlich schneller als das Auge. Du kannst einfach nicht so schnell erkennen mit dem Auge, wie die KI das erkennt. So, und das ist genau das, wo es halt für uns hingehen soll. Also wir haben gesagt, wir müssen diesen Checkout-Prozess halt schneller machen, um Anstehzeiten zu verringern. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es aber auch so ein bisschen darum, diese Ressourcen an anderer Stelle einzusetzen. Und was man halt auch sieht, ist, dass so Kassenplätze relativ viel Platz einnehmen. Das heißt, du hast natürlich gerade in so einem Betriebsrestaurant oder Mensa, hast du eben wieder eine Kassenlinie, die sehr genau geplant ist. Und so eine Kassenkraft, du brauchst immer einen relativ großen Ausschnitt, wo dann die Person drin sitzt und dann hat sie ihren Stuhl da drin und dann steht da noch ein bisschen Hardware und hast du nicht gesehen. Das heißt, du brauchst sehr, sehr viel Platz. Und das, was wir sagen, ist, du kannst im Prinzip auf dem gleichen Platz auch mehrere Systeme haben. Ja? Anstatt, dass du jetzt quasi eine Kassenlinie, eine Kassenkraft hast, kannst du halt eine Kassenlinie mit zwei Kassenplätzen sozusagen machen. Und das ist, glaube ich, das, wo wir sagen, den Durchsatz extrem erhöhen. Ja, kürzere Anstehzeiten korrelieren auch immer mit höherem Umsatz. Man kennt das selber. Man läuft an der Mensa vorbei, sieht schon 200 Meter Schlange, dann dreht man direkt wieder um. Ja, also das heißt, man wird immer den Umsatz steigern können, man wird schneller machen können und man wird halt die Kundenzufriedenheit extrem verbessern können.
Weil aber das ist nicht Self-Service, so eine Art, wie man das vielleicht bei manchen Rewes gesehen hat, so wo man diese Automaten hat, du gehst hin und...
Genau, doch, es ist Self-Service.
Okay.
Es ist Self-Service.
Also diese, die man sonst hat, die Schlange, die wird komplett aufgelöst und das jetzt dann dort, so gesagt, zwei, drei Stellen, wo ich hingehen kann, Tablett einmal durch.
Ganz genau. Ganz
okay.
Genau. Also es ist wirklich ein Self-Service-Checkout sozusagen. Mhm. Genau. Ja. Und diesen Trend sieht man überall, du hast gerade schon gesagt, Rewe, aber es gibt es auch beim Hornbach und es gibt es auch Ikea. Bei McDonald's, bei Ikea und so weiter. Also sozusagen diesen Trend siehst du sowieso schon.
Ja.
Und gerade so die junge Generation, die will das auch. Die fordert das ein. Also ich persönlich bei Rewe, ich benutze jedes Mal diesen Self-Checkout. Ich bin jetzt auch noch niemand, der jetzt mal tausende Produkte einkauft, sondern ich habe halt meine 10, 15 Produkte. Bin immer schneller, als wenn ich mich halt irgendwie an der Kasse anstellen muss. Und natürlich in diesem Fall bei uns bist du ja extrem constrained. Ja? Also du hast in der Regel nicht ein Tablett, wo du halt 30 Produkte drauf hast, sondern du hast halt ein Tablett, wo du halt irgendwie 4, 5 Produkte drauf hast. Das heißt, du stellst es drunter und in Echtzeit wirklich, du kannst es in dem Moment, wo es steht, haben wir schon erkannt, was es ist. So, ne? Und dann legst du deine Karte auf und gehst halt weiter.
Ja.
Und das macht halt den Prozess schön schnell und einfach.
Okay, ich stelle mir es trotzdem herausfordernd vor, weil du hast ja betont, tagesaktuell, das Sortiment ändert sich. Vielleicht gibt es da so Wiederholungen von Woche zu Woche. Aber trotzdem, die 5, die auf dem Tablett sind, diese 5 Dinge, die erkannt werden müssen, sind ja nur ein kleiner Teil von allen Möglichkeiten.
Genau.
Das heißt, es ist schon so, ihr müsst sehr feingranular trainieren, also je nach Kunde ein neues Modell entwickeln? Oder du sagst, auch skalierbar muss das Ganze sein. Wie skalierbar ist es denn?
Wir trainieren tagesaktuelle neuronale Netze. Ja? Also wir haben quasi einen Onboarding-Cycle von 10 Minuten. Das heißt, 10 Minuten bevor das Betriebsrestaurant öffnet, muss sozusagen das letzte Bild hochgeladen sein. Dann trainieren wir in der Cloud und deployen sozusagen das fertige Model wieder auf dem iPad.
Das heißt, von allen Dingen braucht ihr ein Foto sozusagen, ne? Weil irgendwie
genau,
richtig. Das haben Mensen auch tatsächlich?
Also die machen das quasi kurz vor Betrieb.
Kurz vorher, okay.
Genau.
Die machen dann von allen Hauptgerichten, von allen Salaten, von allen...
Ja, die sich wiederholen natürlich nicht.
Ne? Okay,
also du hast natürlich immer, also gerade so Getränke, Pommes, Beilagensalat oder so, den hast du eben jeden Tag auf der Karte.
Ja.
Wenn du den einmal antrainiert hast, dann wissen wir das, dann musst du das nicht nochmal wiederholen.
Ja.
Und in der Regel ist es auch so, dass sich auch alle anderen Gerichte wiederholen.
Ja, also genau, die wiederholen sich,
man kennt das. Ne? Kommt immer drauf an. Ich sag mal jetzt so ein großer Caterer für so ein Betriebsrestaurant. Der ist natürlich auch sehr auf Individualität und da steht nie irgendwie zweimal das Gleiche auf der Karte und dann ist es einmal mit Dillsoße und einmal mit Honigsenf und so, ja, das unterscheidet sich dann schon, aber gerade sowas wie in der Mensa, ja, da hast du dann irgendwelche 6, 8 Wochen Zyklen und dann fängt das wieder von vorne an. Genau, das ist halt so, wie wir lernen, das heißt, der Kunde muss einmal diesen Aufwand machen, ist aber wirklich super, super easy. Also wir haben das sozusagen mit den minimalen Eintrittshürden gemacht, dass egal, auch ein Koch, auch Leute, die wirklich nichts mit Technologie zu tun haben, ganz einfach das System bedienen können. Und in der Regel ist es halt so, entweder über Schnittstellen oder über manuelle Arbeit, da muss man halt gucken, ist auch ein bisschen kundenspezifisch, wissen wir halt vorher, was steht an dem Tag auf dem Menü. Entweder wissen wir dann schon, okay, es war schon mal da oder noch nicht, dann klickt der Koch sozusagen einfach nur noch drauf, sag mal, das ist jetzt irgendwie das Schnitzel mit Bratkartoffeln, klickt da drauf, stellt den Teller drunter, macht eben das Bild und nimmt das nächste Produkt.
Okay, macht das Foto mit eurer Kamera, mit eurem System.
Ne? Ja, genau. Okay. Also sagen wir haben zwei Apps, eine ist die Onboarding-App, für Backend, wenn man so will, für den Koch. Und halt einmal die App, die dann den Gast den Gast bedient.
Okay, genau. Okay. Und es geht ja nicht darum, alle Menschen zu ersetzen, das hast du auch schon gesagt, von der Philosophie her eher aufschauen, optimieren und dass die Menschen, die dort arbeiten, dann andere Aufgaben übernehmen können, ne? Weil zwischendurch
ganz genau.
Ist es ja auch so, vielleicht klappt es mal doch nicht oder es gibt irgendwelche Fragen dazu, dass dann doch jemand da ist, der die beantworten kann oder ja. dass die Menschen halt irgendwas anderes machen können. Ne?
Genau, es ist auch tatsächlich so, wir haben ja angefangen vor Corona, ja, also da galten noch ein bisschen andere Spielregeln als jetzt.
Ja.
Wenn du dir Studien anguckst, was so die größten Herausforderungen der Catering-Industrie sind, war auf Platz 1 oder 2 immer die Personalgewinnung. Mhm. Weil du hast im Prinzip einen Job, der, also gerade an der Kasse in einem Betriebsrestaurant Mensa, der relativ unbeliebt ist. Es ist quasi immer die Mittagszeit, also ich sag mal so, Alleinerziehende können nicht mal eben um diese Uhrzeit, weil das ist eigentlich genau da, wo du das Kind dann wieder abholen musst. Mhm. Es ist natürlich ein Job, der immer Mindestlohnsektor ist. Mhm. Und das heißt, es war für also das ursprüngliche Problem, was wir gelöst haben, ist eigentlich auch da wieder so ein bisschen Personal. Ja? Also dieses, wir kriegen nicht ausreichend Stimmt. Personal, um die ganzen Kassen hier sozusagen zu besetzen.
Ah, so schließt sich der Kreis dann auch so ein bisschen.
Genau, richtig. Ja. Und und das gilt nicht nur für die Kasse, sondern das gilt auch für alle anderen Bereiche. Das heißt, wir sagen eigentlich, du kannst das Personal, was du da jetzt eingesetzt hast, lieber an der Ausgabe einsetzen, wie auch immer, ein bisschen rotieren. Mhm. Es ist aber auch nicht so, dass jetzt Leute ihren Job verlieren würden aufgrund von unserem System. Also es gibt in Deutschland ja keine KI-bedingte Kündigung. Also das kannst du als Arbeitgeber nicht durchsetzen. Das heißt, da braucht sich keiner Sorgen machen, dass da irgendjemand gekündigt wird, weil jetzt die KI-Kassen kommen. Mhm. Ich persönlich, und nicht nur ich persönlich, ich glaube auch alle die Leute, die hier arbeiten, sind sehr, sehr davon überzeugt, dass das Konzept Kassenkraft in einigen Jahren nicht mehr so existent ist, wie wir es heute kennen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch unser Antrieb, weil es ist ja nicht so das mega sexy Business, was wir hier machen.
Super repetitiv, sehr ermüdend. Ne?
Ja, nee, genau. Ich meine jetzt sagen auch unsere Firma per se. Also das ist ja nicht, dass du so denkst, cooles Fintech oder, ne, sondern denkst eher so, okay, die machen jetzt irgendwie visuelle Kassensysteme. Das ist nicht so super sexy. Ich glaube aber, wenn du daran glaubst, dass es halt diesen Berufszweig, so wie es ihn heute gibt, in einigen Jahren nicht mehr gibt und du ein Teil davon sein kannst, diese Änderungen mit zu begleiten, dann ist das halt was die Leute wieder motiviert. So. Mhm. Mhm. Und genau, deswegen sind wir, glaube ich, alle hier.
Was da mitschwingt, ist, dass der Markt wirklich groß ist. Also wir reden nicht nur über Mensen, aber es gibt natürlich schon, also Mensen allein ist schon nicht ohne, da gibt es einiges. Auch international könnte man das System wahrscheinlich ausrollen. Aber vielleicht noch ein paar Kommentare so zum Markt.
Mhm. Ja, genau, wir sind natürlich jetzt gerade beim Go-to-Market, das heißt, wir versuchen auch möglichst Constraints uns selbst aufzuerlegen, dass wir halt nicht irgendwie alles machen, sondern genau, fokussieren uns ja. auf eine Sache. Jeder kennt das, Startup, begrenzte Ressourcen, man muss erstmal in eine Richtung und da war auch quasi mit der Intercard und so weiter halt dieser Markt, Mensen, sehr, sehr präsent für uns. Ganz grundsätzlich können wir aber auch ganz viele andere Cases abwickeln. Also Amazon Go, das ist natürlich Next Level. Da ist natürlich das Problem, so ein Amazon Go kostet dann auch ein paar Millionen, wenn du ihn halt mit den ganzen Kameras und so weiter ausstatten willst. Und wir denken auch in so Kategorien wie so ein Amazon Go Lite. Ja? Also wenn du jetzt gerade nicht ein paar Millionen hast, sondern wenn du halt nur irgendwie ein paar hundert Euro hast für ein iPad und noch ein paar hundert Euro für eine Software, ja, dann kannst du auch deinen Kiosk automatisieren und kannst halt oder zumindest eine Zweitkasse haben, wo dann Leute halt eben reingehen können, ne? Oder einen SB-Bäcker oder einen Delikatessenladen. Oder. Also es gibt eine Tankstelle, so ein Raststätten-Restaurant. Also da gibt es, glaube ich, relativ viele Cases, die man halt mit unserem System in Zukunft noch abdecken kann.
Okay. Also letztlich eigentlich jede Kasse, ne? Wir haben ja Rewe schon angesprochen, IKEA. Das sind dann etwas weiter weg, aber schon angrenzend. Ne? Also alles, was eine Kasse hat.
Genau, also du hast halt aktuell, und das wird sich auch ändern in den nächsten Jahren, aber du als Data Scientist weißt das selber, umso mehr Klassen du erkennen musst, ja, umso größer muss die KI oder muss der Algorithmus werden, den du benutzt. Und umso mehr Klassen du hast, umso geringer ist die Genauigkeit. Das heißt, wir haben natürlich jetzt gerade so dieses Problem, du könntest jetzt keinen Rewe oder Edeka ausstatten mit so einem System. Ja, die haben 70.000 verschiedene Produkte.
Ja.
Dann ändern die sich ja noch alle. Dann gibt es irgendwie eine fettfrei, laktosefrei, 25 Gramm extra Halloween-Special und so weiter. Das heißt, sozusagen diese ganze Masse an Produkten in so einem Vollsortiment, da kannst du halt nicht einfach abdecken. Das heißt, wir sind schon auf der einen Seite jetzt gerade so alles, was irgendwie, sag mal jetzt gerade, ist es eher so unter 100 Klassen, die wir gleichzeitig erkennen müssen. Mhm. Und du weißt selber, die KI, also KI-Algorithmen entwickeln sich extrem rasant weiter. Und was heute halt irgendwie 100 ist, kann schon sein, dass es in 2 Jahren 1.000 oder 5.000 sind. Mhm. Da wird auf jeden Fall die Reise hingehen.
So. Okay. Das ist halt auf zwei Seiten herausfordernd. Einmal die Datenlage. Man könnte natürlich von irgendwoher noch mehr Daten reinholen, aber die müssen wieder sauber sein, passend zum System. Und die KI muss trainiert sein und eine gute Genauigkeit erreichen.
Genau.
Weil ansonsten, wenn du jetzt bei 90% bist, dann ist zu oft dann wieder Hilfe von außen nötig,
ja,
dass so ein System nicht wirklich ein
genau
bringt. Ne? Was genau muss man da schaffen? Also 99% oder so? Oder wie smooth muss das laufen?
Genau, also wir arbeiten ja mit echten Transaktionen. Ja, also mit echten, Leute bezahlen
ja
das, was wir sagen, dass sie bezahlen sollen. Ja, das heißt, im Prinzip musst du 100% haben.
Ja,
weil sobald du die 100% nicht hast,
ja,
ist der Kunde unzufrieden, hast du irgendwie da manuellen Aufwand und so weiter. Und
viel größere, ne? Da musst du wieder irgendwie, oh ja, da müssen wir ein Storno machen oder irgendwie so.
Genau. Ja. Und dann macht es einfach keinen Sinn, keinen Spaß ja für niemanden. Das heißt, unser Credo ist, wir müssen halt diese 100% bekommen. So. Mhm. 100%, das weißt du auch selber, ist eigentlich fast nicht möglich,
ja, ja,
mit einer KI. Das Gute ist natürlich, wir haben ja immer den Human in the Loop. Ja? Mhm. Also in dem Moment, wo der Gast sagt, okay, ich möchte bezahlen, setzen wir halt voraus, dass er quasi kontrolliert hat, dass das 100% sind.
Ja, klar.
Mhm. Und natürlich wollen wir von Anfang an schon bei weit über 90% sein. Wir haben aber auch Active Learning Komponenten. Das heißt, und da ist ja natürlich der Human in the Loop wieder gut. Ich habe den ersten Checkout, habe alles richtig erkannt. Der Kunde sagt klickt auf Bezahlen. So, und dann wissen wir quasi, okay, die Bilder, die wir gerade gesehen haben, das sind sozusagen die neuen Daten, mit denen wir unser Netz ja weiter trainieren können.
Okay, also die werden auch gesammelt und zum Trainieren benutzt.
Genau, also werden die Bilder werden nicht gesammelt, es ist sozusagen so ein On-Device Active Learning, wenn man so will. Genau, und das heißt, wir nähern uns sozusagen innerhalb der ersten 15 Minuten ganz, ganz stark diesen 100%.
Mhm. So. On-Device Active Learning nennst du das. Das heißt, dieses Gerät, das ihr dort installiert,
das iPad.
Ein iPad mit einer Kamera, die ihr dann dort habt, so mehr ist es ja im Grunde nicht. Und wenn du sagst, dieses Active Learning, was passiert da noch genau? Also das nähert sich einer höheren Genauigkeit an. Warum? Also vielleicht kannst du auch noch ein bisschen greifbarer machen.
Genau, also im Prinzip nimmst du ja die Datenpunkte, die du dann also vorher erkannt hast.
Also jetzt ist wie eine Schlange, vor mir ist jemand, da kommt ein Zweifel auf und das System merkt das, merkt sich, was richtig ist, und wenn ich jetzt da hinterherkomme mit dem Gleichen, dann ist es besser.
Genau, also jedes Sample, jedes Bild, was du ja aufnimmst, nutzen wir einfach weiter, um die Datenlage zu verbessern. Mhm. Das heißt, wenn wir anfangen mit dem einen Bild, was der Koch aufnimmt, ja, danach hast du zwei, ja, okay, danach hast du drei, danach hast du vier.
Okay,
ja. So, das heißt, du steigerst ganz, ganz schnell die Daten.
Die Beispiele, ne? Pro
genau
Produkt,
genau,
einfach hast du mehr Beispiele. Okay.
Ganz
weil
genau
der Koch oder die Köchin, die müssen nur ein einziges Foto machen? Oder ist
das kommt ein bisschen drauf an. Wir sagen jetzt gerade, mach eben fünf.
Okay.
Ja, weil es ist einfach für uns eine bessere Grundlage. Du hast einfach ein bisschen mehr, ja, und du dann tippst ja sehr schnell. Also
ja,
es ist kein großer Mehraufwand.
Und diese Bilder landen irgendwo in der Cloud?
Die Bilder landen in der Cloud, genau.
Okay.
Also zumindest die der Koch aufnimmt. Weil wir trainieren in der Cloud, wir brauchen große GPUs, um natürlich diese 10 Minuten Train-Cycle zu gewährleisten.
Mhm.
Und alles Weitere passiert dann aber wirklich on-device.
Das heißt, ab dem Zeitpunkt brauche ich kein Internet mehr, Verbindung mehr zur Cloud.
Genau, du brauchst sie nicht unbedingt. Ist natürlich schön, wenn du sie hast, weil es geht natürlich auch um Data Analytics und du willst vielleicht auch in Echtzeit wissen, was habe ich gerade hier wo verkauft und so weiter. Perspektivisch wird es dann auch noch so, dass sozusagen die iPads, die wir am Standort haben, wenn ich jetzt on-device trainiere, wird natürlich das Model auf dem anderen iPad nicht besser, sondern wir müssen genau, da quasi eine Interkonnektivität möchten sie herstellen. Ne? Ja. Sozusagen brauchen wir aktuell noch nicht, aber wir möchten das natürlich in Zukunft haben. Deswegen ist es natürlich cool, wenn man immer Internet hat, aber man braucht es theoretisch nicht.
Okay, weil in die Richtung habe ich auch gerade gedacht. Wir kennen das aus Fabriken, Internet of Things, Industrial Internet of Things. So ein bisschen in die Richtung geht das auch. Edge Computing ist auch so ein Keyword. Und das geht ja auch so in die Richtung, dass ich halt wirklich dort an dem Endgerät KI habe und auch die ganzen Geräte vernetzen kann. Ne? Das ist so ein bisschen auch die Vision, nochmal da was rauszuholen.
Ja,
genau, ist aber nicht zwingend nötig. Also das System funktioniert auch so, wenn erstmal alles trainiert ist.
Ganz genau.
Funktioniert das so ganz gut.
Und ich sag mal, da spielt uns auch die Zeit ganz gut in die Karten. Ich glaube, 5G, das wird in Deutschland, wird es irgendwann kommen, hoffentlich. Ja. Die neuen iPads sind jetzt gerade letzte Woche rausbekommen, haben 5G-Kompatibilität. Das heißt, wir rechnen schon irgendwann damit, dass wir irgendwann auch vielleicht gar kein LAN-Kabel mehr brauchen oder dass wir kein WLAN mehr brauchen, sondern dass wir einfach sagen, du buch da eine SIM-Karte dazu und du hast irgendwie das schnellste Internet überhaupt auf diesen iPads.
Okay.
Genau, das ist so die Zukunft.
Ja, cool. Du hast mir eben schon eine Demo gezeigt, sehr beeindruckend. Einmal durchgezogen, Pommes, Schnitzel, Brokkoli, alles schön erkannt, Getränk und so. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon Kunden, ne? Weil es ist kein Prototyp mehr, sondern schon installiert gewesen vor Corona.
Genau, ja. Also installiert immer noch,
aber
die Betriebsrestaurants und die Studentenwerke haben leider zu.
Ja.
Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen Herausforderung für uns. Nichtsdestotrotz, ich glaube, du weißt selber, wie schwierig das ist, wie R&D-intensiv so ein Projekt sein kann.
Ja.
Das heißt, uns wird nicht langweilig. Ja. Wir haben mehr als genug zu tun, um die Software weiterzuentwickeln. Und die Zeit können wir natürlich gerade sehr, sehr gut nutzen. Ne. Das heißt, wir haben eine ganze Palette an Features jetzt schon, die wir dann unseren Kunden vorstellen können, wenn es wieder aufgeht. Von daher hat uns jetzt Corona nicht ganz so schlimm getroffen. Natürlich ist es immer schön, weil du natürlich auch das Feedback der Kunden, der Gäste haben willst. Hat das jetzt gerade irgendwie gut funktioniert? Was war noch nicht so einfach?
Ja.
Natürlich fürs UI-UX-Testing und so möchtest du natürlich auch mal ein echtes Kundenfeedback haben. Das geht jetzt gerade nicht. Skalierbare Cloud-Infrastruktur zu bauen, das ist halt gerade so eine riesen Arbeit, riesen Task, vor dem wir stehen, den wir gerade vor der Brust haben. Du hattest ja vorhin gesagt, du hast auch ein paar geneigte Hörer, die vielleicht an sowas Interesse haben.
Also
wenn jemand sich richtig gut auskennt mit Cloud, wie man skalierbare Cloud-Infrastruktur baut, wir sind gerade auf der Suche nach ein paar seniorigen Leuten. Also
gerne dich anschreiben auf LinkedIn, kann ich ja verlinken in den Shownotes.
Gerne.
Zum Beispiel. Oder VisuLab kann ich auch verlinken, kann
man
sich auch mal anschauen.
Genau.
Aber nochmal da zum Verständnis, ist ja heftig vom Timing her. Ne? Ihr habt dann im 2019 Mitte angefangen, bis dann erstmal so Software stand, KI-Lösung stand Ende 2019, Anfang 2020 geht es schon los mit Corona irgendwie. Also da war jetzt nicht massenhaft Zeit schon, Cases aufzubauen, ne?
Ja.
Und vor allem auch keine Umsätze zu generieren. Deswegen schon die Frage, wir sind jetzt hier ein Jahr in dieser Zeit, Mensen haben zu, alles hat irgendwie dicht, ihr könnt ja dann keine Umsätze generieren. Ne? Wovon lebt ihr? Wir sitzen hier in einem schicken Büro, ihr seid jetzt hier frisch eingezogen, hast du gesagt.
Ja, ja.
Anscheinend nicht zu hart getroffen, hast du gerade selber nochmal gesagt, aber wie habt ihr das geschafft? Also ist ja schon vom Timing her Worst Case eigentlich.
Genau, ich meine, jedes Startup braucht halt irgendwie eine gewisse Traktion und wir konnten zum Glück die Traktion zeigen, bevor Corona richtig losging.
Ja, ja.
Also wir hatten, im Prinzip war es wirklich so, wir sind hingegangen zum Kunden, haben den Showcase gezeigt und der hat gesagt, wann können wir starten? Ja, also wirklich, weil es einfach, wie ich es gesagt habe, es ist so einfach, es ist so verständlich, es macht so viel Sinn für jeden, der in dieser Industrie ist, dass sie einfach gesagt haben, auf geht's. Ja, baut uns hier ein Pilotprojekt auf, stellt uns so ein System hin. Wir konnten jetzt nicht irgendwie super riesen Revenues fahren, das ist, glaube ich, klar, weil keiner, gerade die Industrie, die jetzt am härtesten getroffen ist, die können jetzt nicht sagen, ich bezahle euch hier trotzdem irgendwie 18 Monate weiter, auch wenn ich keine Umsätze habe. Das funktioniert halt nicht. Da hatten wir extrem viel Glück. Wir haben mittlerweile 3 extrem gute Business Angel mit dabei. Wir haben jetzt gerade unsere erste Venture Capital Runde geraced. Das heißt, dass wir jetzt gerade
in der Corona-Zeit.
In der Corona-Zeit,
ja. Gepitcht. Und auch Investoren sehen natürlich, Corona ist irgendwann zu Ende, die Lösung ist anscheinend attraktiv. Es gibt schon Kunden, die sagen, Letter of Intent oder wie auch immer.
Wir haben auch schon einige installierte Systeme vor Ort gehabt. Auch in der Corona-Zeit. Ich meine, Geld, ich glaube, wenn du dir das anguckst, was für Runden gerade geraced werden.
Das ist verrückt.
Ich habe, glaube ich, gestern gerade gesehen, in die Gorillas suchen jetzt noch eine Milliarde. suchen jetzt eine Milliarde frisches Geld auf irgendeiner so 7 Milliarden Posts oder sowas.
Ja.
Also du merkst, Geld ist einfach da.
Ist nicht Bottleneck.
Ne? Ja. Und das haben wir auch bekommen. Mhm. Natürlich ist auch ganz gut, wir hatten halt Axel Springer Porsche mit dabei, wir hatten jetzt 3 sehr erfahrene Unternehmer dabei, die daran geglaubt haben, und das sind natürlich auch so Punkte für die Traction, die auch noch ein VC sich anguckt. Ja, es geht nicht nur darum, dass du Umsatz machst, weil mein persönliches Thema ist halt auch bei Umsatz, du bist, wenn du halt früh anfängst, den Kunden nach Geld zu fragen, limitierst du dich sehr, weil der erwartet natürlich was. Wenn du gerade auch so Pilotprojekte machst, wo du vielleicht nicht sagst, das kostet dich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10.000 Euro, hast du viel, viel mehr Freiheiten. Und das ist, glaube ich, das, was wir als Startup in der Anfangsphase gebraucht haben, auch die Flexibilität zu sagen, das ist vielleicht unser Case, das ist vielleicht gar nicht unser Case, und das macht vielleicht für uns gar keinen Sinn, da jetzt irgendwie noch eine Ausschreibung mitzumachen, weil viel zu wenig Systeme und viel zu weit weg von dem, was wir glauben, was skalierbar ist. Ja, sagen, wir haben schon einen sehr klaren Fokus auf unsere Lösung. Ja, wir möchten jetzt nicht, jeder Kunde, gerade im B2B-Bereich, hat natürlich seine eigenen Anforderungen, aber wir möchten nicht in die Situation kommen, wo wir Sachen entwickeln, die der Kunde vielleicht cool findet, wo der Kunde halt ein Produkt hat, was ihm passt, aber ist sozusagen ganz viel von unseren Ressourcen wegnimmt. Also wir haben sozusagen sehr versucht, unsere Kunden strategisch auszuwählen, wir hatten zum Glück diese Position, dass wir sagen konnten, wir entscheiden, mit wem wir arbeiten und mit wem nicht.
Ah, okay. So. Ja, was du sagst, ist so letztlich möglichst wenig Professional Services, Beratungsgeschäft, und mehr skalierbares Produkt.
Genau.
Standardisiert und entsprechend die Kunden aussuchen, dass das in euer Modul passt, in euer standardisiertes, skalierbares Produkt.
Genau. Mhm. Und also wir haben wirklich einige namhafte Kunden gehen lassen, weil wir einfach gesagt haben, also cool, aber nicht unser Fall. So. Mhm. Und das auch den Investoren zu sagen, hat, glaube ich, auch immer geholfen, auch zu sagen, hey, wir glauben, so und so sollten wir es aufbauen, um skalierbar zu sein. Also nicht nur wir glauben, sondern wir haben natürlich auch ein paar Punkte, um das zu belegen. Die Lösung einfach so aufzubauen, dass wir halt sagen, okay, wir sind jetzt vielleicht nicht bei dem 100% Markt, aber 80% des Marktes. Ne? Da gibt es ja diese 80-20-Regel. Mhm. Da sehen wir uns. Ja? Mhm. Und da wollen wir auch hin. Wir haben natürlich ganz klar irgendwelche Grenzkosten. Ja? Also wenn die Systeme anfangen, die sind auch immer teurer als eine Kassenkraft und so weiter, dann werden die sich halt nicht durchsetzen.
Aber kannst du irgendwas sagen zu den Kosten? Also wenn ich jetzt euer System installieren möchte, ich bezahle ja pro Unit wahrscheinlich, ne?
Genau.
Und dann
genau.
habe ich irgendwie eine Subscription noch irgendwie obendrauf wahrscheinlich.
Genau. Es ist so ein Subscription-Case, beziehungsweise wir sind noch auch früh genug und jetzt gerade in Corona-Pandemie, wir müssen uns das nicht auf ein Pricing festlegen, sondern wir können natürlich auch gucken, für welchen Kunden macht das wie Sinn. Ja, also so ein Studentenwerk kalkuliert natürlich ganz anders als ein großer Catering-Konzern.
Ja.
Also ein Studentenwerk hat so einen unendlich Planungshorizont. Wenn du denen halt sagst, ich habe hier monthly das und das, kostet so und so viel, dann habe ich aber in 50 Jahren so und so viel dafür ausgegeben. Ich will es lieber auf einmal bezahlen. Ne? Das gibt es natürlich.
Okay.
Und dann sagt natürlich der Caterer, der sagt, ich brauche mehr Flexibilität, ich habe selber nur 5 Jahre Pachtvertrag, kommt mir total recht, dass ich halt nicht einmal so einen riesen Kostenbatzen habe, sondern halt irgendwie eine monthly Subscription. Grundsätzlich sagen wir aber, wir sind da auch sehr offen, wir können uns auch transaktionsbasiert, Revenue Sharing, wir können uns ganz viele Modelle vorstellen.
Okay.
Und wir gucken uns natürlich an, Wo können wir das, ja, wo wird man sich da natürlich dann irgendwo einig?
Okay, das ist nur so ein Verhandlungsprozess dann, je nach
Kunden. Genau, es ist ja eh im B2B-Bereich, ne? Wenn jemand sagt, ich brauche irgendwie, ich möchte jetzt hier mein Kassensystem integriert haben, ja, und noch irgendwie eine Integration ins Backend und so weiter, mhm, möchte aber nur 2 Kassen insgesamt abnehmen, ist das, mhm, für uns natürlich deutlich weniger attraktiv, als wenn irgendein Groß-Caterer sagt, ich möchte in den nächsten 3 Jahren 200 Systeme abnehmen. Ich habe nur mein eines Kassensystem, ich habe mein eines ERP-System, mache einmal die Integration und dann mache den Rollout. Ja? Also sagen, da kannst du schon sehr, sehr klar priorisieren für dich selber.
Okay, aber du kannst keine Hausnummer nennen. Also,
ja, es ist schwierig, weil man muss sich wirklich das auf einer Case-by-Case-Basis angucken.
Ja.
Ich sag mal, der einfachste Fall, so eine kleine Cafeteria, wo es jeden Tag die gleichen Produkte gibt. Ja, du musst quasi einmal das Model trainieren, einmal deployen und dann läuft das. Ja, dann bist du sozusagen in einem sehr geringen Bereich, wahrscheinlich nicht teurer als eine Kassenlizenz jetzt gerade auch. So. Mhm. Dann gibt es natürlich den, der sagt, ey, ich habe irgendwie 150 Produkte, die ich täglich anbiete, davon sozusagen ändern sich 20 jeden Tag. Du hast jeden Tag auch die Kosten, um die Modelle wieder zu trainieren. Das heißt, du musst einfach ganz anders kalkulieren. Mhm. Genaue Range kann ich jetzt nicht sagen. Das muss man wirklich dann auf einer Case-by-Case-Basis sich angucken. Unser Ziel ist aber, den Return of Invest im Prinzip am ersten Tag zu haben. Das, mhm, das haben wir uns so als Benchmark, da sind wir noch nicht, da kommen wir aber ziemlich sicher hin. Mhm. Und wir glauben halt, dass wir wirklich auch in dem Bereich von dieser disruptiven Technologie sind. Wir glauben, das System kann den Status quo verändern in diesem Bereich und das muss sich auch im Preis widerspiegeln. Mhm. Und so eine Kennzahl, die man in der Uni lernt, ist immer so dieses 10x. Mhm. Und da wollen wir eigentlich hin. Also wir wollen eigentlich gucken, dass wir 10-mal so effizient, 10-mal günstiger sind, als es bisher ist. Mhm. Und ich glaube, gerade das iPad bietet sich da auch sehr gut an. Ist vergleichsweise sehr günstig im Vergleich zu einem normalen Point-of-Sale-System. Und es ist halt super skalierbar. Ne? Das heißt, wenn wir wirklich nachher in der Lage sind, das einfach über die Masse zu machen, dann kann man natürlich gute Preise kalkulieren.
Was ich mir gerade aber überlege, könnten nicht auch die Kassensystemanbieter Kunden sein? Also du hattest ja mal das Vergnügen, auch in einem Payment-Bereich zu sein. Ist da nicht auch eine Synergie eigentlich denkbar, dass man sagt, okay, jetzt gehen wir eigentlich an die ran und sagen, können wir nicht zusammen irgendwie arbeiten? Und
klar, das passiert auch schon. Genau. Also wir sehen uns jetzt auch, wie gesagt, als Softwarehersteller.
Ja.
Und es gibt immer wieder den Fall, du musst irgendwie integrieren, du musst vielleicht irgendwie eine neue Kasse anbinden und so weiter. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn zum Beispiel so jemand wie die Intercard irgendwie sagt, wenn das Produkt wirklich fertig ist, wenn ich eine vollständig integrierte Solution habe, dann verkaufe ich das auch für dich weiter. Das ist sozusagen definitiv auch einer der Cases.
Okay, Tim, ich glaube, wir können fast zum Ausblick kommen, wohin die Reise für euch geht. Wir haben verstanden, was ihr gerade macht. Und du hattest zum Beispiel Amazon mal angesprochen. Die gehen ja auch ganz stark Richtung Payment. Also, dass du jetzt irgendwie, habe ich gehört, mit einer Hand bezahlen kannst. Du machst immer so einen Wisch und dann ist das irgendwie in der Kasse so der Bezahlprozess.
Ja,
da ist ein bisschen was anderes. Da geht es nicht so sehr darum, eben Produkte zu scannen. Das haben die ja vorher schon mit ihren Go-Shops irgendwie gezeigt. Der Markt ist also riesig rund um Kassensysteme, schlauer machen. Und du hast schon gesagt, potenziell Zusammenarbeit möglich mit Intercard oder ne, also in diese Richtung denkt ihr auch schon. Was sind so die Next Steps jetzt? Ausrollen nach Corona, klar?
Genau. Ich glaube, das ist erstmal der wichtigste Baustein für uns, zu zeigen, das System funktioniert sehr gut, hohen Net Promoter Score. Sondern wir wollen natürlich nicht nur die Gäste happy machen, sondern wir wollen auch den Anwender happy machen, also den Kunden, der uns bezahlt. Ja, das heißt, das muss irgendwie schnell integrierbar sein, es muss einfach zu handhaben sein, das Onboarding muss super easy sein. Mhm. Das heißt, das sind so unsere nächsten Baustellen, erstmal wirklich den Product Market Fit zu bekommen. Ich glaube, der ist im B2B-Bereich gar nicht so einfach zu bekommen, weil du einfach so viele Stakeholder hast. Ja? Du musst ja auch ein Legal Department abholen, ist das alles GDPR-compliant und so weiter. Mhm. Das heißt, da erstmal zu sagen, wir haben eine gute Baseline gelegt, um Product Market Fit zu werden. Und dann wird es natürlich um die Skalierung innerhalb von Deutschland gehen.
Mhm.
Und was wir gleichzeitig machen, ist, dass wir uns natürlich auch andere Märkte international angucken, weil wir glauben, die Technologie gehört überall hin. wahrscheinlich dieses Jahr noch. USA ist für uns ein Thema. Also wir werden im Oktober sind bei so einem, ja, bei so einem Programm dabei, Step USA nennt sich das, wo es einfach so ein bisschen darum geht, auch abzuschätzen, kann man auch in so einen Markt wie die USA halt ja, schon rein. Das werden wir auf jeden Fall machen. Und wie du es gerade schon sagtest, es sind natürlich viele spannende Märkte um diesen Point of Sale herum. Ja? Mhm. Also von irgendwie Predictive Analytics, hey, lieber Kunde, verkauf doch mal nicht Schnitzel mit Bratkartoffeln, sondern Schnitzel mit Pommes, weil du hast dann irgendwie x mehr Produkte, die du verkaufen kannst, ist viel beliebter. Ja, sagen, ganz, sagen, man sieht in der Industrie, dass die noch mit relativ wenig Daten arbeiten. Das heißt, häufig weiß der Caterer, ich habe heute 30 mal Menü 1 und 40 mal Menü 2 verkauft. Mhm. Und dann weiß vielleicht der auf dem Lowest Level, also der Betriebsleiter, weiß vielleicht noch, was Menü 1 und Menü 2 ist. Ja? Und vielleicht weiß es auch noch der Regionalleiter, aber dann hört es ganz schnell auf zu verschwimmen. Mhm. Und wir versuchen natürlich, alle Daten so zu tracken, dass wir sie transparent aufzeigen können und sagen können, hey, ne, die und die Gerichte kommen gut zusammen und so weiter.
Du könntest sogar weniger Müll produzieren, ne?
Wenn genau, Food Waste ist ein Riesenthema auch, weil die Technologie, die wir jetzt am Point of Sale benutzen, können wir auch bei der Tablettrückgabe theoretisch nutzen, wo man einfach sagt, man schiebt dann sein Tablett in diesen, gibt es ja meistens diesen Gang, wo das reinfährt. Ja. Und dann sagt man einfach noch, hey, von deinem Kartoffelbrei sind heute irgendwie 30 Schalen zurückgegangen. Mhm. Das ist natürlich eine Richtung. Dann natürlich auch Payment. Ist auch sehr, sehr naheliegend, gerade in diesen Closed-Loop-Bereichen, also wo man quasi dafür sorgen muss, dass die nur eine bestimmte Person bezahlen darf, so Studenten haben Rabatte oder in Betriebsrestaurants und das sind Azubis, die Rabatt bekommen und so weiter. Und ich glaube, da noch pfiffige Payment-Lösungen anzubieten, ist auch relativ naheliegend, bis hin zum wahren Wirtschaftssystem. Genau, aber auch andere Märkte, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Also da gibt es viele potenzielle Möglichkeiten. Mhm. Und wir gucken uns jetzt an, wohin soll die Reise gehen, haben aber erstmal einen sehr klaren Fokus und sagen, das sind erstmal unsere paar Hypothesen, die wir beweisen wollen.
Ja.
Und wenn wir das gemacht haben, dann denken wir über die Surrounding Markets nach.
Okay, also ihr müsst nicht zwingend Umsätze generieren. Ihr habt noch eine Runway, die ganz, ganz gut aussieht und auch weit Post-Corona reinragt. Aber es ist trotzdem so, wenn man keine Umsätze generiert, du hast ja gesagt, Product Market Fit, es reicht ja nicht, wenn Leute sagen, ist cool die Lösung, die ihr da baut.
Ja.
Erst wenn die Geld in die Hand nehmen müssen, weißt du, wie cool sie das wirklich finden. Also es muss halt nicht dann der finale Preis sein.
Aber, also wir müssen auf jeden Fall Umsätze generieren, das ist gar keine Frage.
Ja.
Das müssen wir auch zeitnah machen. Es ist nicht so, dass wir jetzt sagen können, wir haben jetzt geraced und wir gucken mal eine Runde ohne Umsatz, das wird nicht funktionieren. Ja. Wir haben aber einen ausreichenden Runway jetzt drin.
Aber habt ihr schon erste Umsätze mal generiert?
Ja,
testweise
hier
und da, schon.
Ja. Das auf jeden Fall, genau. Ja. Aber das ist halt, du musst halt gucken, weil du einfach diese Grenzkosten hast. Ne? Also du weißt, du kannst nicht teurer werden, als es jetzt gerade ist. Mhm. Und jetzt mal im Ernst, was helfen dir 5.000 oder 10.000 Euro Umsatz? Ja, das hilft dir vielleicht, um mit deinen Investoren zu sprechen.
Ja.
Aber wenn du den auch anders glaubhaft machen kannst, weil die investieren auch Zeit und Geduld und die geben dir die APIs frei und die machen, weißt du, dann hast du auch ein Commitment, was vielleicht auch gerade noch nicht kein Geld beinhaltet, aber weil der Kunde auch sagt, ja, das Produkt funktioniert ja noch nicht, wieso soll ich denn jetzt zahlen?
So,
ne? Und deswegen, ist, glaube ich, Umsatz nicht die einzige KPI, auf die wir jetzt gerade gucken. Nichtsdestotrotz werden jetzt Umsätze folgen müssen und wir stehen aber auch in den Startlöchern, also wir sind so weit, wenn Corona sich verzogen hat, dann geht es für uns los die Umsätze, die regelmäßigen sind nah.
Also wenn die Mensen aufmachen, dann geht's los.
Genau, also Mensen wahrscheinlich eher ein bisschen später.
Ja.
Da haben wir natürlich jetzt gerade so die Herausforderung, dass mehr oder weniger, wenn Corona vermutlich aufhört, beginnen Semesterferien.
Ach so.
Und die machen dann wahrscheinlich erst im Oktober wieder auf.
Mhm.
Das heißt, die Cases, auf die wir uns gerade konzentrieren, sind halt die privatwirtschaftlichen, die Betriebsrestaurants.
Gibt's ja auch zuhauf, ne? Genau.
Also ja, ohne Ende.
Alle großen Unternehmen haben eine eigene
Genau, und also du sprichst ja in der Regel nicht mit den mit dem Unternehmen selbst, natürlich auch, aber du sprichst halt erst in erster Linie mit den Caterern.
Ja.
Da gibt es halt, sagen wir mal, die 10 großen namhaften, die machen dann die Betriebsrestaurants überall und mit denen sprichst du dann halt.
Okay, und die haben alle noch nicht diese Lösung implementiert, aber vielleicht schon so, weil es
gibt ja ist, also schon, es gibt ja schon auch Wettbewerb. Ne? Ich sag mal, in Europa gibt es vielleicht 5, die das machen. Und mit Sicherheit hat jeder von denen seine coolen Vor- und Nachteile.
Ja.
Und das gilt für uns genauso.
Klar.
Und am Ende wird sich zeigen, wer sich halt durchsetzen kann mit seiner Lösung. Ich glaube auch nicht, dass es eine Winner-Takes-It-All-Lösung wird, wenn man sich jetzt anguckt, wie scattered der Kassensystem-Markt ist. Ja, also gibt es wirklich so viele Lösungen. Also ich habe schon mit Caterern gesprochen, die haben gesagt, ja, wir haben 70 verschiedene Kassensysteme im Einsatz.
Mhm.
Und wenn du dir anguckst, wie die historisch gewachsen sind, ist es halt durch Unternehmenszukäufe.
Mhm.
Und dann war es eher so ein never change a running system. Die haben da schon ein Kassensystem aus dem Dorf, das funktioniert auch richtig gut. Das bleibt auch so, weil ich habe auch keinen Bock, irgendwie so einen Change-Management-Prozess mit den ganzen Mitarbeitern zu machen.
Mhm.
Und deswegen habe ich jetzt hier das und im nächsten Ort habe ich dann wieder ein anderes und so weiter. Das heißt, also, dieser Markt ist sehr, sehr fragmentiert.
Okay.
Und da bin ich relativ von überzeugt, dass das in Zukunft auch so bleibt.
Ne?
Mhm. Auch wenn es, ich sag mal, ein nischiger Markt ist, ist es wahrscheinlich trotzdem noch einige Milliarden weltweit, die man da abzwacken kann. Und genau, ich glaube...
Minimum, ja. Also ist riesig der Markt. Also ja, du hast ja schon so ein bisschen gezeigt, angrenzende Märkte, das kann man ja unglaublich groß denken. Wahrscheinlich im Pitch Deck zeigt ja auch Total Addressable Market Multibillion. Also
ja, genau.
Also
genau.
Da ist halt ganz viel Fantasie auch möglich. Man muss trotzdem klein anfangen, klar, aber ja. Da ist ganz, ganz viel... Ganz, ganz viel möglich, nee, das ist ganz klar.
Ja, genau. Also der geneigte deutsche VC ist ja nicht so top-down, sondern eher so bottom-up. So, ne? Wir zeigen erstmal, okay, das sind unsere Pilotprojekte, mit denen und denen haben wir so und so viel Revenue wahrscheinlich.
Deswegen sagte ich so, Umsätze, das ist nur Teil der Validierung. Ne? Das ist jetzt nicht das, die entscheidende KPI, aber es ist halt validiert sozusagen so ein bisschen.
Gerade in so einer Phase, in so einer Seed-Stage mit einem mega R&D-intensiven Produkt, kommt es auf ganz andere Sachen an. Ja? Was ist das Team? Wer glaubt da bisher schon dran?
Ja.
Was kannst du schon vorzeigen? Wie sieht dein Prototyp aus? Was sind deine Hypotheses, was für Schwierigkeiten hast du im Markt analysiert und so weiter. Also die gucken sich ja nicht nur an, wie viel Umsatz hast du gemacht.
Nee.
Das kannst du ja in dieser frühen Phase gar nicht machen, weil zu wenig Unternehmen machen dafür Umsatz.
Ja, und du hast ja gesagt, ihr sucht noch. Wie groß ist das Team aktuell?
Also wir sind, ich sage immer, Heads und FTEs. Heads sind wir ungefähr 16 im Moment.
Mhm.
Das heißt, Leute, die mit uns, bei uns arbeiten.
Ja.
Natürlich, wie das ist im frühphasigen Startup, Werkstudenten und so weiter.
Ja.
FTEs sind wir jetzt gerade 12.
Ja, das ist aber gar nicht mehr so klein. Ne? Dafür, dass jetzt Corona war, ja noch 2, 3 Jahre seid ihr alt. Also schon ein bisschen gefunden, Talente gefunden. Weil mir ist auch aufgefallen auf LinkedIn, die Beschreibung ist sehr allgemein. Also so im Sinne von, wir wollen... human-centric AI machen und das beste Talent attracten so. Und da ist es nicht unbedingt klar, was ihr macht. Also ihr seid noch sehr breit aufgestellt und ihr sucht einfach smarte Leute, die Bock haben, bei euch mitzumachen.
Genau, richtig. Ja. Wir werden so unser Team wahrscheinlich so auf 14, 15 jetzt aufstocken in den nächsten Monaten.
Mhm.
Gerade jetzt ein frisches Geld, das ist ja noch nicht so lange da, sondern
das
ist ja in diesem Jahr noch passiert. Das hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten, auch viel mehr Senior, also sagen Seniore-Leute mit reinzuholen, die das nochmal auf ein anderes Fundament stellen können. Das ist gerade so unsere Challenge.
Mhm.
Genau, aber wir haben halt echt jetzt schon sehr viele gute Leute dabei, also wir hatten sehr, sehr viel Glück. Lag, glaube ich, auch daran, dass wir sehr früh auch Leute reinbekommen haben, die in der Lage waren, eine Megakultur halt aufzubauen. Ja? Und das ist, glaube ich, gerade bei so einem Startup nicht zu unterschätzen. Die Leute kommen nicht hierhin, weil sie hier irgendwie viel Geld verdienen können. Also ganz im Gegenteil, jeder, der hier arbeitet, könnte wahrscheinlich irgendwo anders mehr Geld verdienen.
Ja.
Ja, aber du musst den Leuten halt mehr geben als nur Geld, sondern du musst denen auch irgendwie eine Purpose-Identifikation geben. Und da hatten wir, glaube ich, einfach Glück, dass wir sehr früh Leute dabei hatten, die diese Kultur etabliert haben. So, und dazu ein extrem einfach zu verstehendes Produkt. Ja, ein paar coole Investoren dabei und das zieht einfach gute Leute an.
So. Schön zu hören, weil man auch immer wieder mitbekommt, ESOP, schwieriges Thema in Deutschland. Und so, und weil im Food-Bereich ein potenzieller Exit ist attraktiv. Wir haben viele Exits jetzt gesehen. Flaschenpost ist jetzt nicht ganz euer Business, aber auch hier in der Region, da passiert ja viel. Das heißt, klar, du verdienst jetzt nicht in einem Startup so viel wie in einem Konzern, das ist ganz klar. Aber so die Upside, die potenzielle Upside neben Purpose ist trotzdem attraktiv, wenn du weißt, okay, cool, ich kann partizipieren, wenn das Startup erfolgreich wird, dann klar, kommt auch was für mich dabei rum. Ne? Das ist halt schon etwas, was noch mitzieht.
Genau, genau. Also es ist natürlich jetzt gerade in Deutschland ein bisschen weniger attraktiv wahrscheinlich als überall anders, weil so eine Steuersituation so ist, wie sie ist. Und auch, so wie ich das mitbekommen habe, dass ASAP nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch ein VSOP-Programm, wo wir die Mitarbeiter dann partizipieren lassen können.
Ja.
So, ist aber auch nicht für jeden attraktiv. Ja, es gibt auch ganz klar Leute, die sagen, will ich mich jetzt hier für 4 Jahre für mein Investing, will ich mich committen oder will ich eigentlich lieber 3 gute Jahre haben mit einem soliden Gehalt und nach 3 Jahren
suche ich mir das nächste. Dann, ne, die sind dann gar nicht so geeignet für euch. Deswegen, das ist schon meistens so parallel. Ne? Die, die so purpose-driven sind und die, die vielleicht auch eher so Bock haben, incentiviert zu werden über den Erfolg des Unternehmens, das geht meistens einher, so meine Erfahrung.
Ja, also ich glaube, man kann das nicht so ganz pauschalisieren.
Nicht pauschal,
ich weiß das selber von mir. Also ich bin vorher, außer in meinem eigenen Unternehmen, nie länger als 1 Jahr geblieben.
So, okay, ging es um Learning. Das ist auch ein Ding.
Ja,
lernst du unglaublich viel, weil du ganz viel Verantwortung übernehmen kannst.
Ja.
Ne? Das ist halt auch noch ein Punkt.
Ja, genau. Also Learning ist mit Sicherheit, und das schreiben wir hier auch gerade besonders groß, weil wir das auch sagen, unsere Kultur erlaubt auch das zu sagen, für niemanden hier ist das der finale Step. Ja, jeder von uns, inklusive uns Gründern, wird irgendwann nochmal woanders arbeiten. Ja, das heißt, wir optimieren eigentlich darauf, dass jeder die steilste Lernkurve überhaupt hat, um ihn auch sagen, auf alles andere in der Zukunft vorzubereiten. Das heißt, wir haben zum Beispiel sowas implementiert, Personal Development Plans, wo wir uns mit jedem Mitarbeiter hinsetzen und genau abfragen, was ist dein kurzfristiges, mittelfristiges, langfristiges Ziel. Mhm. Wir haben dann so Hot Seat Meetings, wo unsere Mitarbeiter sich gegenseitig Feedback geben. Dann haben wir natürlich Meetings, wo wir Gründer noch Feedback geben, wo wir quasi wirklich versuchen zu identifizieren, hey, das habe ich jetzt irgendwie 3-4 Mal gehört als Feedback, das und das, muss ich noch verbessern? Habe ich vielleicht eine Verhaltensweise, die nicht so gut ankommt und so weiter? Also wir haben eine sehr offene Kultur, sprechen Fehler sofort an und versuchen halt irgendwie uns weiterzuentwickeln. Das ist so ein Teil, also die Personal Development Plans. Da gibt es dann monatliche Meetings, Reviews und so weiter, dass man guckt, okay, wie ist der Status, was hat sich getan, was können wir auch machen? Also ich stelle zum Beispiel sehr gerne auch mein persönliches Netzwerk, meinen Jungs quasi und unseren Mädels auch zur Verfügung.
Habt ihr Frauen im Team?
Wir haben 2 Frauen im Team, ja.
Okay.
Also cool. Es ist tatsächlich, und es ist wirklich nicht einfach, Frauen zu finden.
Ja.
Also Computer Scientists sagen sehr schwierig. Ja. Unsere Lead-iOS-Entwicklerin ist eine Frau.
Aha.
Aber wir haben auch ganz oft gemerkt, also zumindest das Bauchgefühl von mir war, dass die Frauen eher so ein bisschen vorsichtig sind, weil ich glaube, gerade die sind so ein bisschen, ja, und hier irgendwie über ESOP und VSOP und das ist mir nicht so ganz geheuer, ich gehe doch vielleicht lieber zu dem größeren Unternehmen.
Okay.
Also das war schon so unsere Erfahrung. Wir haben tatsächlich, glaube ich, 3 Frauen gehabt, die uns im Vorstellungsgespräch gesagt haben, dass sie kommen, und 3 Frauen haben wieder abgesagt. Das ist relativ kurzfristig. Wir haben gesagt, ja, ich habe es nochmal überlegt, ist doch nicht so richtig mein Ding.
Interessant. So. Ist noch keine Sample Size, aber...
Ist keine Sample Size, nee, klar.
Das ist trotzdem aber auffällig, okay.
Genau, spannend. Genau.
Ja, also es werden jetzt keine BCG-like Prozesse eingeführt, da bist du ja kein Fan von, das nicht, aber ihr habt jetzt schon so gewisse Prozesse eingeführt, so Meetings, Reviews, das, was man braucht, um sich wertgeschätzt zu fühlen am Ende, ne? Dass du denkst, okay, hier kann ich lernen, hier fühle ich mich wohl, ne? Das ist einfach wichtig.
Ja, ganz klar. Ja. Ja, wir haben auch echt coole Formate, also wir machen zum Beispiel den Dienstag, hast du heute gerade verpasst, machen wir unser Brain Breakfast, das heißt, wir sitzen hier mit dem ganzen Team und frühstücken zusammen und man kann sich dann vorher eine Liste eintragen und dann können wir völlig unabhängige Themen so vorstellen. Also wir hatten beispielsweise jemanden, dessen Bruder auch Physiker ist, der sich extrem mit dunkler Materie und schwarzen Löchern und so weiter auseinandersetzt. Also wir haben uns einen Workshop hier angehört über, wie entstehen schwarze Löcher, ein bisschen über, wie investiere ich in Kryptowährungen, was sind NFTs, how to get your brain to focus. Und also wir haben wirklich eine offene Palette und jeder kann quasi dann einfach halt sich die Stunde dann morgens nehmen und dann halt hier über ein Thema referieren, dass wir halt auch mal so ein bisschen außerhalb von unserem täglichen Doing uns verbessern. Und genau, Mentorenprogramm, das habe ich gerade kurz angesprochen. Ja. Also ich stelle mein persönliches Netzwerk meinen Mitarbeitern auch zur Verfügung, dass ich halt einfach Leute, von denen ich weiß oder die ich selber sehr schätze, die ich fast für mich selber als Mentor sehe, einfach auch an gerade die jungen Leute bei uns im Unternehmen zu connecten und zu sagen, hey, guck doch mal, ob du es schaffst, einmal im Monat für ein Stündchen mit denen in einen Call zu gehen, Jurfix, genau.
Ja.
Oder eine Beziehung so aufzubauen, dass du sagst, ich nehme mal eben den Hörer in die Hand, ruf mal eben kurz an.
Super viel Wert.
Ja, und es ist einfach geil. Und ich glaube, gerade für die Leute so auf dieser Business-Seite, also wenn man die Tech- und die Business-Seite so als so ein grobe Departments, externe Exposure. Also, weil wenn du nur hier im Büro bist und nur intern guckst, dann geht, glaube ich, viel für deine Karriere verloren. Du brauchst halt irgendwie, du musst dir irgendwie ein Netzwerk aufbauen, du musst mit Leuten sprechen, du brauchst andere Impressionen. Und gerade die Osnabrück ist jetzt nicht so die Meetup-Stadt.
Ja.
Ja, also die gehst du nicht irgendwie von Konferenz zu Konferenz, sondern dann bist du halt schon sehr irgendwie in deinem täglichen Doing drin. Und das versuchen wir eigentlich sehr, sehr stark zu durchbrechen und die Leute dahin zu bringen, dass sie sagen, ey, ich nehme jetzt mal einen Hörer in die Hand und ich spreche mit Leuten. Und das Beispiel, was ich dir vorhin auch gesagt habe, ich habe den Professor
LinkedIn
angeschrieben. Ja. Ich so, schreib doch einfach mal Leute bei LinkedIn an. Ja. Also irgendwie unser Head of Operations, auch noch sehr, sehr jung, ist dann super motiviert, super Analytiker, wo ich dann sage, ey, such dir doch einfach mal ein paar COOs raus bei LinkedIn und schreib die mal an und sag, ey, ich stehe gerade hier vor dem und dem Problem, kannst du mir irgendwie einen Tipp geben? Ja? Und die Leute, die finden das ja auch geil, die finden das ja schön, wenn sie gerade den jungen Leuten irgendwie helfen können, sich zu verbessern und so. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Wer nicht fragt, der kann nichts gewinnen. Genau. Das ist echt so ein Ding. Und das deckt sich jetzt bei mir auch 1:1 von Erfahrung her. Der Podcast ist ja auch letztlich so ein Netzwerkmedium für mich. Ich lerne, ich habe dich kennengelernt, ich habe ganz tolle Gespräche schon geführt und das ist so viel wert. Das kann man gar nicht kleinreden. Also für die Karriere, für die persönliche Entwicklung unglaublich wertvoll. Und du hast schon gesagt, ihr sitzt in Osnabrück, aber ihr habt ja noch ein kleines Office in Berlin.
Genau, wir haben ein kleines Office in Berlin. Wir sind aber auch ohnehin eine
Remote First
Company. Also wir sagen, wir finden es mega wichtig, dass wir uns auch in Person treffen. Das heißt, wir laden noch alle Leute von München, Berlin, wir hatten schon Leute in Gießen, wir haben welche in Kiew, wir haben welche in Neu-Delhi. Also wir versuchen die schon immer hier auch zumindest ab und zu mal irgendwie zu connecten, was, glaube ich, unglaublich wichtig ist für die Kultur. Aber wir sind, wie gesagt, remote first. Jeder kann von überall arbeiten. Natürlich ist, glaube ich, also ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen. Für mich, ich brauche das. Ich muss ins Büro gehen können, so eine hybride Funktion. Man macht mal einen Tag Homeoffice, wo man sich richtig konzentrieren kann. Und man hat aber auch mal so Tage, wo man ins Office geht, wo man sich Impressionen abholt, wo man sich austauscht und so weiter. Genau, so eine Mischung ist für mich immer wichtig. Und da sind sozusagen die aktuellen Standorte Berlin und Osnabrück. Wobei hat mein Co-Founder selber auch in Berlin sitzt und er halt sozusagen das der Technical Genius ist. Und das heißt, Leute, die gerade jetzt in so einer Senior Cloud Architect Rolle sind, wäre es, glaube ich, am coolsten, wirklich in Berlin auch zu sein.
Okay, die reporten dann an Justin eher. Und idealerweise sitzen sie auch dann irgendwie in seinem Satellite Office
Coworking. Aber wie gesagt, also wir sind da remote, offen, wir lassen da alles auf uns zukommen und wir haben auch so ganz gute Erfahrungen gemacht.
Okay, also anschauen, besten direkt connecten, man kann ja hier direkt LinkedIn anschreiben offensichtlich oder dann auch mit dir vielleicht telefonieren und dann herausfinden, ob das passt. Verlinke ich alles sehr gerne. Damit sind wir am Ende, Tim. Super spannende Mission. 10x-Potenzial, hast du selber gesagt. Ich wünsche euch dabei ganz viel Glück und Erfolg.
Vielen, vielen Dank. Schön, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht.
Sehr gerne. Ciao, ciao.
Ciao.
Wenn es dir gefallen hat, abonniere doch gleich den Podcast und lass mir auch gerne eine Bewertung da auf iTunes. Das habe ich nämlich bisher viel zu wenig gepusht. Vorschläge und Feedback ansonsten auch gerne an info@datenbusiness.de. Und ein letzter Hinweis noch, auf datenbusiness.de gibt es nicht nur diesen Podcast, sondern auch eine Community, wo wir uns weiter austauschen können. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.